Almost Daily, die letzte Folge vor der Sommerpause. Ja, jetzt, ihr beide so, echt? Ich glaube.
Wir haben mehr jetzt gerade erst angekommen. Ich fühle mich jetzt gerade erst, jetzt, das war alles auf Galopp. Ich bin bereit.
Ja, aber es ist mit EM-Studio, Gamescom, dies, das, Urlauben und so weiter. Es ist jetzt irgendwie, glaube ich, die nächsten Wochen ist ständig irgendwie schwierig.
Ja, die EM kloppt rein, ne? Da ist natürlich jetzt jeden Tag und so. Du hast ja auch...
Ich will die alle gucken.
Alle gucken.
Die Spiele.
Ja. Wer ist denn für dich jetzt am Freitag, also morgen, geht's ja los?
Wieder Italien gegen Türkei.
Aber wer ist denn für dich so der Favorit bei dieser EM? Welches Land?
Deutschland! Deutsches Team! Nee, warte mal, wie heißt die Mannschaft, ne? Heißt jetzt die Mannschaft.
Die heißt nicht mehr so.
Nicht mehr in so.
Wie heißt denn jetzt?
Die heißt jetzt einfach nur noch
Team. Leute!
Es gibt noch
Leute mit Ball.
Es ist einfach noch kein neuer Name gefunden, man sucht jetzt, aber man ist, offiziell hat sie noch keinen.
Weißt du, was der Torjubel jetzt ist? Die Torjubelmusik? Weißt du, was da gespielt wird?
Nee.
Major Tom.
Völlig losgelöst.
Major Tom ist doch Ground Control to Major Tom.
Ja, das ist quasi
ein
Rückbezug, aber es geht um den Schlager.
Ja.
Aber, oder
das ist ja furchtbar. Aber das ist ja richtig schlimm.
Aber das wird nicht bei der EM gespielt.
Nach der EM.
Weil die UEFA das nicht zugelassen hat.
Wäre das nicht geil, wenn dann auch so Euro-Trash laufen würde? So richtig so dusch. Und ein alter Klassiker hochgepitcht mit so pam, pam, pam hinterher.
Weißt du, was ich interessant finde?
Vögel?
Auch, tatsächlich. Aber wenn themenfremde Menschen Entscheidungen treffen könnten für Themen. Also zum Beispiel, beim Fußball ist ja so, ständig werden irgendwelche Funktionäre gewählt, die aus Fußballvereinen kommen, die schon seit Jahren in der Mühle drin sind. Aber warum nicht mal einen Simon Kretschmer in eine richtig hohe Position hieven, weil er einen ganz anderen Blick auf die Sachen hat.
Aber das macht man doch beim HSV regelmäßig.
Fußball-Joke.
Das ist ein guter Versuch. Gerade mal, kannst du das nochmal mit dem Blick sagen? Ganz anderen Blick auf die Dinge.
Das ist unser neuer Experte, Simon Kretschmer. Herr Kretschmer, können Sie uns mal ganz kurz sagen, was haben Sie vor, wie wollen Sie die Fußballlandschaft während der EM reformieren?
Ja, kann ich Ihnen sagen, zuerst mal mit der Ball eckig, weil dann rollt er nicht mehr so weg. Das ist ja voll bescheuert, dass der immer wegrollt. Da müssen die alle immer hinterher rennen. Bei mir ist der Ball eckig, dadurch ist viel klarer, wo der hinrollt, Ball, also klotzt.
Zum Beispiel
bin mir nicht sicher, wie es dann heißt, Rollen, Klotzen.
Klotzball.
Klotzball.
Ey, und ich finde, wir sollten ein drittes Tor haben, was dem Schiedsrichter gehört. Mhm. Dass, wenn dir eine Entscheidung nicht gefällt, kannst du ein Tor schießen und dann wird die zurückgenommen.
Ja, finde ich einen guten Ansatz.
Ja, der gibt dir eine rote Karte, schießt den Tor in sein Tor, wird eine gelbe draus.
Ah, okay. Mhm. Das ist interessant.
Das ist nicht schlecht, ne?
Aber ich finde, lass uns mal kurz über diesen eckigen Ball sprechen, weil das würde natürlich das Spiel komplett verändern. Also alles, was die Spieler je gelernt haben, müssten sie neu lernen.
Vor allem würde eine Ecke dann rund heißen.
Das Spielfeld müsste rund sein, wie so ein Eisrink.
Du musst alles ändern. Es muss einmal komplett invertiertes Fußball. Ich halte es wirklich für eine gute Idee, weil wenn dieser Knautschball, so ein viereckiger Knautschball wie so im Kindergarten, ne? Wenn der so auf eine Ecke kommt, dann kannst du nicht vorausberechnen, nicht mal mit härtesten Computern, nicht mal Microsoft und Sam Altman könnten das. Links, rechts, man weiß es nicht. Boing, irgendwie so, oder ein Flummi-Fußball. Das finde ich offen gesagt fast noch interessant.
Weil
das tut auch richtig weh, wenn er gegen den
Kopf aber wenn der Fußball größer hat, ist das schon, brichst du dir den Kopf.
Könnte man nicht vielleicht den innen hohl machen so? Am Ende landen wir wieder bei einem Fußball, ne?
Am Ende, wir nähern uns jetzt wieder dem Original. Wir fangen was an und dann sind wir doch wieder beim Fußball.
Oder aus Leder so, und ungefähr
was,
so groß.
Und was ist die Moral dieser Geschichte? Dass egal wen du ransetzt, egal wie frisch seine Ideen, wie revolutionär seine Ansätze sind, am Ende landest du doch wieder beim Ausgangsprodukt. Und das ist das eigentlich Traurige tatsächlich, weil das ja auf so viele Dinge im Leben übertragbar ist.
Inwiefern?
Ja, dass du gehst mit frischen Ideen, mit Idealismus an etwas ran und das System bügelt dich genau so, wie es dich haben will. Und am Ende veränderst du gar nichts, egal mit welchen Ideen du dann zu Beginn reingegangen bist. Das ist in der Politik zum Beispiel so. Wie oft sehen wir Politik, ja, junge, idealistische Politikerinnen und Politiker, wo du denkst, okay, die kommen jetzt gerade ins System rein und ein paar Jahre später, sobald sie so durchdestilliert wurden, landen sie dann in der Pfanne der Macht und sind genauso wie alle anderen.
Die Pfanne der Macht finde ich aber auch toll.
Ja, die Pfanne der Macht gefällt mir. Ich habe da tatsächlich drüber nachgedacht, jetzt war ja gerade da Wahlen und dann habe ich mir den Fehler gemacht, mir die Statements von den jeweiligen Politikern anzugucken, und es ist ja so ermüdend, weil es ist ja wie ein Fußballinterview, es ist immer der gleiche.
Darf ich da mal einen Vorschlag machen?
Mal ganz kurz. Ja. Und dann habe ich nur gedacht so, mein Gott, ey, ich gucke jetzt solche Politiker-Interviews, irgendwie kriegt man die schon als Kind, wenn du die Eltern Tagesschau guckst, kriegst du die schon mit, ne? Also dein ganzes Leben lang schon Helmut Kohl hatte ich plötzlich so im Kopf, ne? Das war ja so der Kanzler, mit dem wir so aufgewachsen sind, so. Und dann denke ich so, dieses Gelaber nach Wahlen ist immer gleich, egal wer gewinnt oder verliert, egal wie die Stimmen verteilt sind, egal was die Agenda ist, das Gelaber danach ist immer gleich, es ändert sich nicht. Es sind die gleichen Floskeln und du sitzt irgendwie so da und ich habe mich gefühlt wie so vom Vampir ausgesaugt, so wie so eine leere Hülle.
Ja. Und da kommt jetzt mein Vorschlag, und zwar würde ich gerne, dass diese Interviews mit Politikern genauso gestaltet werden wie mit Wrestlern. Dass du halt wirklich, so wie der alte mit Warrior früher, wie Macho Man Randy Savage, Hulk Hogan, die Interviews, die gegeben haben früher. Ja. Vor einem Kampf.
Kevin Kühne, ich werde dein Rückgrat rausreißen und in der Mitte zerbrechen.
Das sagt so. Vielleicht ein bisschen mehr inhaltlich noch, sowas wie, nicht das Rückgrat, sondern deine Steuerreform werde ich brechen oder so. Dass man schon auch ein bisschen inhaltlich reingeht.
Aber Mindestlohn!
Exakt so. Genau, exakt so habe ich mir das vorgestellt. Und dann im Idealfall noch ein bisschen kostümiert, also dass die dann, jede Partei hat dann auch auch halt eigene Farben, schon, dass die dann so auch so, was weiß ich, SPD ist dann rot und so, haben die dann ein bisschen vielleicht
auch so Teamfarben, generell so alle auch ein bisschen dasselbe mal an.
Genau, und dann machst du halt auch so bei diesen Debatten, machst du so Royal Rumble mäßig, dass das ein bisschen, sind die halt auch in einem Ring, und dann, die kämpfen dann nicht, aber die machen dann immer so Fake-Kämpfe vielleicht, so Fake-Clothelines.
Ja, auch, ja, oder dass der eine auch
so ein gutes Argument. Im echten Wrestling.
Ja, muss ich wirklich auf die Schnauze hauen. Ja. Nee, so, dass der eine, wenn alle Aktionäre, der hat ein gutes Argument gebracht, dass der eine dann auch so, nach unten, oder auch so ein Finisher, so, die haben dann so Catchphrases, ne, Steuern runter und dann, dann ist er tot. Ja.
Aber am Ende steht er nochmal so auf.
Also, nein, die CDU ist doch nicht vernichtet, die CDU steht wieder auf, die CDU ist wieder am Start. Friedrich Merz hat sich erholt von der Steuerreform und greift jetzt Kevin Kühner her.
Der Geist von Helmut Kohl fährt in ihn. Ich könnte es mir richtig vorstellen. Wie er so,
aber er hat nicht genug Platz. Es passt einfach nicht.
Ey. Wir sollen es vielleicht einfach machen. Also ohne die Politik, wir sollten einfach nur solche Kämpfe machen und Politiker halt faken.
Ja.
Weil das bietet so viel geiles Material für Gags.
Also, ja. Es könnte wesentlich unterhaltsamer sein. Wahlbeteiligung war bei der Europawahl jetzt, glaube ich, 65% oder 60%, irgendwas in den 60ern.
Das war doch nicht schlecht, oder?
Das ist eigentlich ganz gut.
Ja, aber es ist trotzdem, glaube ich, okay. Aber man denkt sich trotzdem, wenn mehr vernünftige Leute wählen würden, jede Stimme eines vernünftigen Menschen, egal wohin sie geht, ist eine Stimme weniger für die Verrückten von den beiden verrückten Parteien, die jetzt zu viele Punkte bekommen
haben. Ja, für alle Verrückten eigentlich, ja. Aber ja, es ist halt nicht einfach, ne, im Moment. Aber ach, wir werden das schon schaffen. Wir haben schon ganz andere Sachen geleistet hier. Deutschland,
ja, ich find's
Europa.
So, ich finde es auch so ermüdend irgendwie. Ich kann mir das alles nicht mehr angucken. Also,
ich auch nicht.
Das ist echt, weil du hast ja gesagt, so, ne, man, es ändert sich nichts. Es bleibt alles in dieser, wie heißt es, Pfanne der Macht.
Ja.
Es kommt alles destilliert in die Pfanne der Macht.
Aber so eine alte Pfanne von der Mutter, wo noch die Oma ihr Fett rein, wo, die nie sauber gemacht wurde. Weißt du, was ich meine?
Ja.
So eine Pfanne ist das, ne? Wo allein der Dreck schon quasi bestimmt, wie das oben drüber wird.
Ja, mich erinnert das ein bisschen, aber es gibt auch so ein, habe ich auch irgendwann schon mal in einem anderen Kontext erzählt, ein Video gesehen, irgendein Street-Food-Market, da gibt's so eine Pfanne, so ein Wok, so ein Riesen-Wok, der seit 40 Jahren köchelt.
Diese Suppe, ne? Ja,
und es wird
ja,
immer einfach nur was Neues reingepackt und so. Soup. Und die wird aber nie zu Ende, also wird nie sauber gemacht, diese
Pfanne. Das soll angeblich aber total geil sein. Also so, wenn die so seasoned sind, diese Pfannen oder Töpfe, ne, wenn da schon so ein Lack drauf ist, der Geschmack bringt.
Lack,
kennt ihr diese Videos? Das ist, glaube ich, auch irgend so ein, in Indien irgend so ein Street-Food-Typ, der ist so fett. Ja. Er sitzt so da, du siehst die Beine nicht, weil sein Fett wanzt über ihm sozusagen. Also du weißt, der sitzt quasi seit 10 Jahren an diesem
Schwur. Kocht der oder isst
der? Ja, der kocht quasi, der macht so Street und der hat dann so ganz unmotiviert irgend so eine Suppe, keine Ahnung, und nimmt dann also auch das, wie der das da so rein, der klatscht es dann so rein, hält es dann hin, dann kommt hinten noch irgendwie, einer wirft noch ein Salatblatt oder irgendwas rein, dann ein anderer Reis und dann gibt er das so raus und der ist, es ist, und das sippscht alles so drüber und im Hintergrund, der sitzt quasi, es sieht aus, als ob der vor Mülltonnen sitzt. Und das ist aber so der Streetfood, der gibt es dann so raus, kriegt dann so die Kohle. Es ist nach unseren Maßstäben, es ist ungefähr das Unhygienischste, was du dir nur vorstellen kannst. Und da ist es aber wahrscheinlich einfach ganz normal, ja, ich hol mir noch eine Suppe oder was auch immer.
Nascht der dann nebenbei? Ist das so, never get high on your own supply für
er ihn? Er sieht nicht so aus, als ob er nicht high on seinem Supply.
Also einen für die, einen für mich, einen für die, einen für mich. Weil wenn du da sitzt, ist ja auch mega langweilig. Den ganzen Tag hast du Essen in der Nase. Ich könnte es dann aber nicht mehr essen. Was du den ganzen Tag kochst, kannst du doch nicht mehr essen.
Ich esse dir doch irgendwann nicht den Typ.
Machst 10 Jahre lang dasselbe Essen.
Also wenn du den siehst, dann erübt sich diese Frage.
Ich kenn das Video auch. Das ist auch neulich wieder bei Reddit.
Ja, der sollte, finde ich, das machen, was dieser türkische Influencer gemacht hat, mit diesem Wabbelbauch.
Wabbelbauch-Boy,
Der macht's richtig.
Ja,
der hat irgendwie,
der kann nicht mehr wabbeln, du wirst es gleich sehen. Ja, also, okay. Der ist aus der Wabbelphase raus.
Ja, es wird auch fast sagen, dass so wie dieser eine Dude es hinkriegt, das muss so eine ganz spezielle Fettansammlung sein, dass das auch so schön lustig wabbelt.
Ja, das ist also so fest, das auch.
Kann nicht jeder.
Nee.
Da musst du die Fettdefinition per Gen schon haben.
Ja.
Das ist jetzt nicht der Dicke, das ist wahrscheinlich sein Kollege, aber so sieht das dann
aus. Also, da sind so viele Armhaare in dieser
Suppe. Guck, wie er das
noch vom Opa.
Ja.
Das ist der Dünne. Ah, das wird dann alles reingesippscht.
Also wahrscheinlich könnte man es auch weniger sippschig machen, ne?
Guck mal, die Füße allein, die hängen schon halb im Essen und dann kommt die Kohle.
Das Geld ist ja.
Was sind diese Dinger da rechts?
Gib mir her.
So, und dann gibt's hier Sippsche. Da in irgendeinem Blatt, da wird irgendwas reingeschmissen von hinten und von vorne. Und zack.
Ja gut, schlecht ist es sicher nicht, ne? Aber man muss es, der Magen muss es abkönnen.
Ja, du musst das auch, glaube ich, gewohnt sein. Dein Magen muss sozialisiert sein für solche Art der Aufnahme.
Ey, ich meine, die sehen wirklich nicht so aus. Wenn man nach Thailand fliegt, einen Urlaub hat, kriegst du mindestens einmal irgendwie Durchfall, hast dann 4 Tage Lebensmittel, irgendwas. Und dann ist wieder gut, ja. Aber es ist wirklich so. Du kannst es nicht verhindern. Ja, selbst wenn du nur so Salatblätter isst oder so, die waschen das dann mit dem Wasser. Die kennen das, ne? Für die ist das kein Problem. Für dich als Touri bist du einfach überfordert. Und ich weiß noch, ich habe das auch irgendwann bekommen. Ich war mit einem Freund da, wir haben es beide bekommen. Er schlimmer, weil er hatte so die Kotzerei und ich hatte die Koterei. Und dadurch war es angenehmer für mich, doch, muss ich sagen. Und was ich sagen wollte ist, wir haben uns immer gefragt, wo das herkam. Und dann haben wir irgendwann die Videos angeguckt, die ich aufgenommen habe. Und dann war da so auch so ein Straßenfood-Dude, wo wir uns so lange Brötchen mit so Huhn drin und noch so extra Größe. Und das haben wir uns abends halt immer geholt. Und dann gucke ich mir diese Videoaufnahmen an und sehe, wie sie das Huhn einfach so aus so einer schmutzigen Box rausholen, so mit der Hand und so reinlegen. Und halt so kurz braten natürlich. Aber ich denke mir, okay, die haben es einfach, es ist einfach gammeliges Huhn, was sie nicht richtig durchgekocht haben. Und für die meisten ist es egal, aber in dem Fall, ne, du kriegst dann halt als Touri komplett das ganze Programm. Und da habe ich dann zuerst mal gemerkt, ich habe mich immer für so einen Bauer gehalten, der alles essen kann. Aber nee, wir sind Weicheier. Also im Magen sind wir Weicheiler. Unsere
das ist einfach nicht gewöhnt.
Darmbakterien sind einfach Schwächlinge. Die sind echtes Essen nicht mehr gewöhnt. Wir würden, wenn die Zivilisation zusammenbricht, überleben nur die ganzen Leute, die dieses Streetfood essen.
Interessant,
weil die einfach alles
essen können. Was passiert, wenn die unser Essen essen?
Kriegen genauso, die sterben sofort.
Sterben
instant. Da fehlen dann ganz wichtige Sachen. Nee. Dass wenn Amis herkommen, die können das auch nicht essen.
Das ist schon gefährlich, weil die sind so unterfordert, die Darmbakterien, dass sie sich gegenseitig verdauen.
Ja.
Und das sind tatsächlich Menschen schon dran gestorben, wenn die dann zu mildes Essen essen, dann ist der Magen, der diesen stetigen Kampf gewohnt ist, mit dieser Milde so überfordert, dass er sich gegenseitig verdaut in seiner Kampfeslust und der Mensch sich dann von innen verdaut und quasi bis nichts mehr von ihm übrig ist. So, und das Herz ist ja, dadurch, dass das Herz weit oben ist, wird das als letztes verdaut.
Ja.
Das heißt, die leben halt quasi ohne Organe, nur mit so einem Organ, halb verdauten Organbrei. Und dann das Herz als letztes wird dann weg und dann teilweise wochenlanger Todeskampf.
Genau. Und ja, vor allen Dingen, man merkt es erst ganz spät, weil man denkt die ganze Zeit, naja, ich habe ganz normal Durchlauf, alles läuft so, ja. Ich steck was rein, es kommt was raus, aber sie wissen ja nicht, sie verdauen sich selbst.
Sie verdauen sich selbst.
Ja, das ist ein fantastisches Stichwort.
Muss man erstmal verdauen.
Das muss man nämlich erstmal verdauen. Und wenn ihr jetzt Hunger oder Durst bekommen habt, dann schaut euch mal diesen Superspot an. Ich habe gerade nochmal überlegt, wie wir da drauf gekommen sind mit diesem Essen, wegen der Fett, der Machtpfanne.
Ja.
Die Machtpfanne.
Die Pfanne der Macht.
Ich habe wir haben im Auto kurz drüber geredet, ich habe das Kevin Spacey-Interview bei Piers Morgan gesehen. Habt ihr es gesehen?
Ich habe drüber gelesen.
Ich habe nur reingelesen und ich habe bei Lex Friedman kurz reingehört und dann dachte ich mir, nee, ich will dem eigentlich keine Aufmerksamkeit geben.
Das interessantere Interview ist tatsächlich das mit Piers Morgan, was vorgestern, glaube ich.
Da sieht er ganz anders aus, ne? Irgendwie. Ich habe das Gefühl, der sieht nicht mehr aus wie Kevin Spacey.
Naja, das Problem ist, dass Kevin Spacey ist halt so ein überragender Schauspieler und man verbindet irgendeine Rolle mit ihm, ob Kaiser Sose oder Frank Underwood oder was auch immer. Und du hast ihn ja noch gar nicht so oft als Privatmensch irgendwo gesehen, ne? Und er hat das natürlich auch als Schauspieler damals immer so ein bisschen, wenn man ihn irgendwo mal am roten Teppich oder irgendwo gesehen hat, dann hat er das ja auch zelebriert. Also der war nicht so weit weg von den Rollen, die er gespielt hat. Also es war so mein Eindruck, zumindest in der Öffentlichkeit.
Ja,
ne?
Auch die letzten Home-Videos von ihm waren ja auch sehr Frank Underwoodig.
Und jetzt siehst du da so einen kleinen, armen Mann, komplett gebrochen, der im Interview anfängt zu heulen und erzählt, dass er broke ist und Millionen Schulden hat und so weiter. Und dadurch, dass er aber so ein Schauspieler ist, weißt du nicht, ob du also der Fluch der guten Tat fast so. Er ist ja freigesprochen worden von allem. Also eigentlich theoretisch könntest du sagen, ja, es wurde geprüft, laut Recht oder laut Rechtssystem ist er freigesprochen und unschuldig. Und dann müsste es ja dann normal weitergehen.
Ja, ja.
Naja, eigentlich schon, weil dafür ist ja das Rechtssystem, bist du schuldig, gehst dann Knast, bist du unschuldig, bist du unschuldig. So sollte es ja eigentlich sein. Aber dann sitzt er so da und du denkst so, ich trau dir. Du hast irgendwas gemacht. Was, das ist doch, ich ertappe mich so dabei, wie ich nehme dem die Unschuld nicht ab, weil er fucking Frank
Underwood ist. Ja, weil er auch nicht unschuldig ist. Also, Entschuldigung, ich darf das ja wahrscheinlich gar nicht sagen, ne?
Wieso?
Also, darf man sowas dann sagen, wenn jemand eben, also, weil ich sage, ich nehme es ihm nicht ab.
Ja, das sage ich.
Das waren 9 Fälle. Und es gibt super viel Gossip darüber, dass er schon seit Ewigkeiten irgendwie, sag ich mal, bekannt ist in der schwulen Szene als einer, der irgendwie halt ein bisschen weird ist und so und creepy. Keine Ahnung, für mich ist das so klar. Ich frag mich, wie der freigesprochen wurde, um ehrlich zu sein. Aber gut.
Ja gut, aber erstmal okay. Weird und creepy ist ja nochmal
kein Verbrechen. Nein, aber ich meine, ich sag ja nur, ich hab ja auch nur anecdotal evidence irgendwelchen Gossip, ne? Aber wie gesagt, so, die Leute, die ihn wohl von früher kennen, sind da ja relativ offen. Hat ihn ja nicht jeder verklagt, aber ganz viele sagen, ja, der ist ein er ist halt der Dude, als der er auch verkauft wird, so in diesen Anklagen. Also fordernd, ignorant gegenüber deinen Wünschen und vor allen Dingen einfach sexuell overpowering, oder wie das heißt. So. Also, mir ist es am Ende jetzt egal, weil er wurde freigesprochen und vorher habe ich auch keine Meinung zu ihm gehabt. Ich halte ihn halt für einen guten Schauspieler, aber dass der keine Rollen mehr kriegt, das wundert mich offen gesagt nicht, weil eigentlich, und das ist ja das Komische, alle wissen in Hollywood und so, wissen natürlich alle Bescheid. Die haben ja ihr eigenes Gossip. Das heißt, vorher haben sie ihn gedeckt, da war es ihnen egal, aber jetzt, wo es rauskam, er aber unschuldig ist, sagen sie, nö, mit dir wollen wir nichts zu tun haben. Ist eigentlich auch wieder, eigentlich unfair, weil die, aber am Ende, so ist halt dieses System mit der Öffentlichkeit. Wenn die Öffentlichkeit sich nicht darum kümmert, dann kannst du weitermachen. Wenn der Öffentlichkeit das aber wichtig ist, dann kannst du halt nicht weitermachen. Wie sonst hier, wie heißt noch mal Chris Brown? Warum ist der noch am Start? So. Kann mir keiner erklären. So, also ich zumindest verstehe es nicht.
Gut tanzen.
Ja, genau, aber es können so viele Leute gut tanzen und singen. Also Chris Brown braucht keine Sau.
Jetzt hast du
die, ja? Also ich dachte, du hast eine Idee, aber du willst auch noch gut tanzen.
Ich kann sehr gut tanzen.
Oh, ich hatte früher, ey, manchmal kriege ich heute noch Erinnerungen an früher und
erstaunlicher Fakt über dich.
An ganz früher. Ja, die Erinnerung schon. Ne? Yeah. Und dann cringe ich so in mich hinein, wenn ich überlege, ich muss das mal zeigen. Wir haben früher, also es gab früher den Keller, das war in meinem Gymnasium so der Schulparty-Ding, wo freitags immer Party war, freitagabends, wo man dann auch mal ein Bier bekommen hat und so. Und zu der Zeit haben so Leute zu so Grunge und so getanzt. Hm?
Das hatten wir auch, es hieß bei uns der Club. In der Kirchengemeinde.
Ja, genau, so, ne? Kennt man ja irgendwie. Man wollte immer, dass es irgendwie cool klingt und so, aber im Grunde war es einfach nur ein kontrollierter Raum, wo die Jugendlichen so tun konnten als, ne? Und da gab es dann diesen Tanz, warte mal, ich kriege ihn nicht mehr hin.
Was?
Ich krieg ihn nicht hin. Es war sofort zurück und das Bein und da hast du so die ganze Zeit diese Moves gemacht und ich dachte, ich weiß noch, wie ich das damals schon scheiße fand, aber irgendwie so ein paar Leute haben den gemacht und ich wollte auch immer tanzen und ich konnte nicht tanzen. Dann hast du sowas gemacht und dann hast du es irgendwie übernommen und ich glaube, irgendwann war ich der Einzige, der das gemacht hat.
Hast du davon Videos?
Nee, das ist ja das Gute daran. Also da war ich, ey, wie alt waren wir da? 16? Nur, das ist so, teilweise denke ich da noch zurück und ich cringe so in mich hinein und würde gern so in mich hineinkriechen und für immer die Tür zumachen.
Das kenne ich, kenne dieses Gefühl. So unangenehm. So oft passiert mir das, dass mich von hinten wie eine Raubkatze in Erinnerung anfällt, wo ich selber wirklich so eine Gänsehaut kriege und mich so über mich selber schäme und dann wirklich auch lauthals stöhne. Und auch Facepalm vor mich selber mache. Und ich denke, und dann denke ich mir wiederum, okay, wenn das jetzt jemand sieht.
Aber auf welche Situation bezogen?
Aus dem Nichts raus. Also ich gehe einfach meinen Dingen des Tages nach. Und dann springt von hinten irgendeine Erinnerung. Vielleicht wurde sie getriggert durch irgendeinen Moment, den ich gar nicht zuordnen kann. Aber da kommt eine Erinnerung, und ich, oh fuck, weißt du noch damals vor 17 Jahren, als du das gemacht hast? Und dann denke ich nur, oh Gott,
wie peinlich war das?
Manchmal unter der Dusche und ich, oh fuck, oh wie dumm, oh Gott. Kennst du das nicht?
Ja.
Nein. Der Ede kennt sowas natürlich nicht.
Ich kenne das sehr gut. Gerade, also ich habe da diverse Geschichten, für die ich mich schäme.
komm eine. Jeder, ich habe jetzt meinen Tanz versucht zu zeigen. Eine Geschichte von
ich
euch.
Ich glaube, ich habe das auch alles schon erzählt. Aber es gab, ja, mal, eine, es gab mal eine Geschichte, wo ich wo es eine Trennung gab bei mir, eine Beziehung zu Ende gegangen ist. Und ich hatte noch den Schlüssel von ihr für ihre Wohnung.
Okay.
Und sie wollte den zurückhaben. Und ich habe ihn nicht einfach im Briefkasten geschmissen, sondern ich bin noch mal, vor allen Dingen, da war ich nicht 16, das ist das Problem. Und dann,
ja, exakt das, ja, das ist das Gesicht, das ist was ich meine. Gesicht der Schande. Das ist das Gesicht.
Die hochsteigende Scham.
Mir reicht schon das Gesicht.
Du musst die ganze
Emotion. Es ging ums Gesicht.
Allein diese Geschichte jetzt im Kopf abzuspielen.
Ja.
Super.
Ja, keine Ahnung. Ihre Lieblingsblume. Ihre Lieblingsblume war die Orchidee. Und dann habe ich.
Ist auf die Orchidee gekommen?
Dann habe ich, eine Orchidee gekauft. Hab die auf den Wohnzimmertisch bei. Ich wusste, sie ist arbeiten. Bin dann in die Wohnung rein. Was eigentlich schon ein No-Go ist. Ja, weil wir waren eigentlich nicht
mehr zusammen. Da fängt der Creep schon an.
Ja, da fängt es schon an. Habe ich die Orchidee dahingestellt. Hab den Schlüssel in die Orchidee so. Dann, es geht noch weiter.
Uiuiui.
Habe ich Rosenblätter vom Eingang zu Orchidee gemacht. Und dann habe ich noch, sie hatte so einen CD, Portable CD-Player, whatever. Da habe ich dann so einen Song, den wir mochten, einen romantischen Song, den habe ich auf Dauerschleife, auf Repeat gemacht und angedreht. Oh. Der lief dann wahrscheinlich 5 Stunden.
Oh Gott, ist das gut.
So, dass sie dann halt reinkommt, die Musik hört, die Rosenblätter, die dann zur Orchidee führen, wo der Schlüssel ist.
Nichts dem Zufall überlassen. Das ist eigentlich cool.
Ich schäme mich so krass dafür.
Du hast einfach nicht aufgegeben.
Ja, aber es wäre besser gewesen, aufzugeben. Weil ich frage mich auch heute noch, was habe ich mir überlegt, also wie aus ihrer Sicht das aussieht. Mm. So, es ist einfach so schön. Ich bleib doch mit ihm zusammen. Ich liebe ihn doch. So, man hat dann so eine romantische Fantasie irgendwie. Ich habe in einem Hollywood-Film, glaube ich, gelebt, so
ja,
gedanklich.
Ja, das ist es. Und da sind aber auch die Medien schuld. Da muss ich die total mal kritisieren, eben ganz kurz. Dieser Hang, die Realität zu verharmlosen und anders darzustellen, als sie ist, sorgt ja gerade bei jungen Leuten, die damit sozialisiert werden, für völlig falsche Vorstellungen. Gib dir mal ein Beispiel. Ich habe, weil ich das vor vielen Jahren mal gelesen hatte, von Benjamin von Stuckrad-Barre. Fuck, wie heißt das noch? Auch so ein Liebesroman, auch, glaube ich, fast ein bisschen autobiografisch, wo er dann auch in der Trennung ist und am Ende Soloalbum heißt das, glaube ich.
Ach so,
ja. Soloalbum, ja, genau. Ja, und, krass, der, ja. Ja, und in dem Buch ist es ja so, Spoiler, dass die Quintessenz ist, ja, die Beziehung ist halt vorbei. Und es gibt dieses Happy End nicht aus der Tragödie heraus, sondern deal with it, es geht weiter. Und dann haben sie es aber verfilmt mit Nora Tschirner und dem Schönling. Und da kommen sie halt am Ende zusammen. Und wo du zeigst, sie haben sich halt nicht getraut, das so zu zeigen, wie es die Realität nun mal ausarbeitet in einem, sondern das ist am Ende ein Happy End. Und das ist genau der Quatsch. Nein, es ist halt, wenn es vorbei ist, muss man es leider meist in den allermeisten Fällen akzeptieren.
Ja, das hat mich so. Ja, ich weiß nicht, ob das ein Spoiler ist. Ich sag's nicht. Es gibt diesen einen Film, wo viel getanzt wird über L.A. und La La Land.
Ja.
Das hast du ja auch gesagt.
Ja.
Aber da, das Ende hat mich richtig empört. So, weil da ist es ja so eine ähnliche Situation, dass du denkst, naja, es ist so ein offensichtlicher Hollywood-Film. Natürlich kommen die zusammen und dann, nö. Also am Ende wieder. Also sie trennen sich wieder und ich war so empört. Das hat mich voll, weil ich dann so, ich war schon so bereit, so offen für
man
diese
will dann das
Fantasy.
Happy End auch,
ja, und ich mag dann nicht, wenn dir sowas angeboten wird und dann ist es so Bait and Switch und was anderes wird dir dann so, hier ist die Realität. Aber ich wollte aber dass die Fantasie, ich wollte die Vorstellung, ja, natürlich kommen die zusammen. Das ist ein Fantasy-Film für mich gewesen.
Aber da gibt's zum Beispiel einen sehr guten Film, der kam sogar irgendwie auch
zu einer Zeit raus,
wo ich auch so ein bisschen Liebeskummer hatte. Und dann kam, der heißt 500 Days of Summer.
Ich wollte es gerade sagen, ja.
Und der ist halt auch super, weil der spielt halt auch, weil der ist hier mit Zooey Deschanel und
ja, genau.
Wie heißt der?
Ja, ja. Dem jungen
kennt jeder.
Typen.
Der auch bei Dark Knight den Robin spielt, beim Dark Knight. Wie heißt
er? Jordan Levitt? Der Bruder von der anderen.
Levitt, ja. Jordan
Levitt.
Joseph Gordon-Levitt. Und die sind auch von der Chemie her, passen die perfekt. Und es fängt halt auch, der hat ja so ganz viele Rücksprünge, ne? Also der mal spielt der eine Woche vor den Events, mal eine Woche danach und so weiter. Und du denkst eigentlich, die sind gemacht wie füreinander. Die treffen sich so im Aufzug, so richtig Romantic-Comedy-mäßig. Sie hört irgendwie The Smiths auf dem, und er direkt so, hörst du sie The Smiths? Und dann direkt so, oh ja, und Connection. Und aber ohne jetzt viel zu verraten, auch da geht es eigentlich eher darum, wie es ist, wenn es doch nicht klappt. Obwohl alles so, ne? Und ich konnte da so krass connecten, weil er ist so verknallt in sie. Und sie will aber sich nie so hundertprozentig auf ihn einlassen. Und er ist die ganze Zeit immer noch hatte diese Hoffnung, dass es doch noch klappt und so weiter. Und da gibt's so viele gute Szenen. Und der Film hat mir dann echt. Und am Ende ist es zwar auch ein Happy End in einer gewissen Weise, weil er dann irgendwann drüber weg ist und feststellt, da kommt eine andere. Und so nach dem Motto, es gibt viele Fische im See. Aber ja, ich weiß genau, was ihr meint mit diesen, wenn dann so das Happy End ausbleibt. Und wir sind so drauf getrimmt, von klein auf, weil jeder Disney-Film, jede Comedy, am Ende gibt's immer der Held und die Prinzessin mit dem Kuss und der Sonnenuntergang und die Credits. So sind wir groß geworden. Und im echten Leben, und es war für mich eine wichtige Lesson, wie sagt man auf Deutsch?
Lektion,
dankeschön. Sorry, I'm hard.
Ja, I know.
festzustellen, dass wenn du bist in einer Partnerschaft und dann sagt die eine Person, ich liebe dich nicht mehr. Und in dem Moment, und ehrlich gesagt, interessierst du mich auch gar nicht mehr. Und ehrlich gesagt, will ich dich gar nicht nur. Also man denkt sich das ja immer so, dass das so, ja, ich weiß und traurig und so. Nee, der eine Partner hat einfach abgeschlossen. Es ist vorbei. Ja. Die Person.
Wenn er alle Schlüssel hat.
Ja, dann ist er richtig abgeschlossen. Aber dann die Person ist nicht mehr an dem Punkt, wo du noch bist.
Ja.
Und diese Realisierung, Moment, aber wir waren doch, aber vor einer Woche noch, war, oder ja, gestern ja. Waren wir doch noch so und heute ist alles weg. Was mal war, so das war für mich sehr schwer, zu checken, weil ich so romantisch, weil ich gedacht habe, das ist die Frau fürs Leben. Ja. Und, ja.
Man sagt ja umgangssprachlich so, ich weiß nicht, ob nicht umgangssprachlich, aber ich weiß nicht, ob das stimmt, aber dass Frauen, sag ich mal, früher merken, wenn eine Beziehung nicht klappt und für sich aber auch selbst dann schon das abschließen und gedanklich dann schon raus sind, wenn die Trennung kommt. Wenn's
ausgesprochen.
Wohingegen, genau, wo also einfach taktischer und nicht bösartig, sondern einfach smarter, irgendwie emotional smarter damit umgehen, glaube ich. Wohingegen der Mann dann oft so, was? Aber ich wollte doch gerade jetzt noch, ich wollte doch noch essen und dann wollten wir noch einen Film gucken. So, der hat das überhaupt dann oft nicht kommen sehen, weil er halt natürlich, ja, wahrscheinlich auch bei sowas weniger emotional ist und das weniger die Fühler dafür hat.
Ja, weniger, dieser emotionale Seismograf ist etwas plumper eingestellt. Ja. Aber das ist, ja, das ist
so ein Klischee. Weniger Knöpfe und nicht so ein gutes Drehrad und so.
Ja. Aber das ist ja wirklich die smartere. Man wird dann ja im Alter vielleicht auch ein bisschen mit Erfahrung auch ein bisschen feinfühliger, was das angeht, weil man so die Zeichen dann, weil man hinterher sich das überlegt, stimmt. Okay, was waren denn die Zeichen? Und dann denkt man, ja, okay, also ist auf einmal ins Solarium gegangen, hat wieder Sport gemacht, ist abends ständig weggegangen. Okay, alles klar. Da hat man auf einmal Sachen, mitbekommen.
Sag mal, dieser John, den du jetzt dreimal die Woche triffst, was ist?
Bei mir war es irgendein dummes Fotoshooting, wo eine Ex von mir dann irgendwie so häufig war, weil sie da irgendwelche Fotoshootings gemacht haben und so, und hat sie ständig von dem Typen erzählt, mit dem sie da die Fotoshootings machen. Und da dachte ich, Moment mal, das ist ja weird, dass die immer von einem anderen Typen erzählt. Und stellte sich raus, das war der Anfang vom Ende. Hätte ich wirklich wissen müssen.
Ja, aber man will es dann nicht schon so wahrhaben und so.
Genau, man war dann schon so in der Defensive und hat versucht, okay, ich muss ihn zurück erholen. Aber das ist wie wenn das Boot, so du siehst das Boot nur noch als kleines Rauchfähnchen irgendwie am Wasser und hast so das Seil in der Hand und es ist längst zu spät. So.
Das rafft
der Mann einfach.
Ja, das rafft der Mann nicht. Aber das ist halt auch, das ist so der Unterschied. Das ist das eine, die ich glaube, meine Erfahrung kann auch komplett daneben sein, aber dieses Klischee, was du erwähnt hast, gebe diesem Klischee auch auf jeden Fall einen Wahrheitsanteil, weil meine Erfahrung ist auch, dass oft so ist, dass wirklich dann die Frauen innerhalb der Beziehung auch diese Phasen des Abschließens innerhalb der Beziehung ausleben und dann gehen und dann sind sie aber auch, gibt es keine Chance mehr. Und bei Männern ist es oft so, egal ob sie Schluss machen oder nicht Schluss machen, dass sie dann erstmal, ich schütze mich jetzt ins Leben. Und dann, fuck, was habe ich eigentlich gemacht? Und dann kommt nochmal so eine, egal auf welcher Seite du stehst, dann kommt erst die Phase, wo du die Beziehung betrauerst und diese alles so durchgehst, bis du dann abgeschlossen hast.
Ja, also, wirklich auf jeden Fall, wenn man merkt, auch was man alles bekommen hat, was man dann nicht mehr hat. Also nicht nur so Service-Gedanke, sondern auch emotional und jemand, der sich den Scheiß anhört, den man jeden Abend absondert.
Genau, dieses Jetzt ist die weg von Fantastischen Vier ist ja eigentlich genau dieser Song, so von dem, was willst du eigentlich,
ich bin wieder allein.
Allein, genau, und meiner Frau wäre es vielleicht so, everything you own in the box to the left oder so, ne?
also der Klasse, dass die Sachen aus dem Fenster rausfliegen, wenn du gerade heimkommst.
Mhm. Ich glaube, da ist was dran. Ich glaube, es ist natürlich ein Klischee und generell in der Liebe gibt es alles in alle Richtungen.
Und ist auch nichts verboten in der Liebe?
Ja, exakt. Aber ich glaube schon, also meine Erfahrung ist auch, dass wenn eine Frau abgeschlossen hat, dann ist es schwer,
wegen den
Schlüssel, da wieder reinzukommen.
Ja, ja das.
Ich glaube, dass, also klar, es gibt so auch, manchmal gibt es ja innerhalb so einer Beziehung, gerade wenn man jünger ist, noch so dieses Spielen damit, so, ne, dass man sich so ein bisschen wichtig macht, dass man umkämpft werden will, dass man irgendwie so sagt, so, ja, nee, ich gehe jetzt mal nicht ans Telefon, damit er mal merkt, wie es ist, mich zu vermissen, aber eigentlich willst du das noch. Aber wenn wirklich dieser Breaking Point ist, wo eine Liebesbeziehung endet, wo der eine oder die eine nichts mehr empfindet und dann auch einfach das nicht mehr will, ob die dann einen anderen hat oder einfach einen anderen Lebensabschnitt oder whatever, dann da gibt's dann in der Regel meiner Meinung nach kein Zurück mehr. Und das zu akzeptieren, als junger Mann ist mir das extrem schwer gefallen. So, das war eine der härtesten
Erfahrungen?
Lektionen?
Lektionen.
Ah. Weiß nicht, das Wort Stick, es bleibt aber nicht hängen. Es ist wie so ein Lego-Teil, das kaputt ist wieder weg.
Man leckt es bei dir.
Man leckt es. Ja. Jedenfalls, weiß gar nicht, wie wir da drauf gekommen sind, peinliche Aktionen.
Ja, es ging um dieses Selbstschämen, um das Heimsuchen von so Momenten. Und ich bin, glaube ich, ganz gut im Verdrängen. Aber bei mir ist das wirklich so, da geht dann irgendeine Tür auf, wie in Alcatraz. Da geht dann so eine Zelle auf und dann kommt einer durch den Gang und kämpft sich vor bis zum Büro des Direktors. Und dann muss der erstmal wieder so ja. an beiden Armen gepackt und zurück in die Zelle gezerrt werden und dann macht zu. Ich will auch gar nicht wissen, wer da alles wohnt. In meinem, ja, wir haben ja alle einen Alcatraz. Ja. Also der Mensch ist ja wirklich so gebaut, dass er sehr gut darin ist, Dinge zu verdrängen. Und
auch wichtig ist.
Es ist wichtig, es ist super wichtig. Es ist, glaube ich, auch einfach überlebenswichtig tatsächlich, sich damit rum. Und ich habe auch eigentlich gar keine Lust, in mein Gefängnis reinzugehen, was da alles noch lauert. Ich weiß es nicht.
Ja, ist es nicht eigentlich voll schlimm, dass man, wenn man ja alt wird und Krankheiten bekommt, dass man dement wird, Alzheimer und so, dass man ja ein bisschen regressiv ist, dass man so ein bisschen in seiner Vergangenheit wieder lebt. Und dann das ist für mich voll, also jetzt nicht aufgrund meiner Vergangenheit, aber die Vorstellung ist voll der Albtraum, weil du bist dem Shit ja entkommen. Du bist ja froh, dass du mittlerweile woanders bist. Und dann wirst du älter und lebst wieder in der fucking Vergangenheit. In irgendeiner Zeit, wo du vielleicht Azubi warst und immer irgendwie angeschnauzt wurdest oder so. Das ist keine gute Zeit, in die man zurückkehren will, finde ich.
Es hängt so ein bisschen davon ab, wie man es auch bewältigt hat, ob man es bewältigt hat. Also wenn du eher verdrängst von Anfang an, dann hast du es ja nicht so richtig bearbeitet, dann schlummert das ja irgendwo noch, auch wenn es fest abgeschlossen ist oder so. Mhm. Also in meinem Fall ist es zum Beispiel so, dass ich komplett emotional drin aufgegangen bin, ne? Aber, und es hat ja auch bei mir dann immer nach Trennung immer lange gedauert und lange gejammert und so weiter.
Bei uns allen.
Ja, und ich glaube aber dann, wenn ich es dann irgendwann, wenn die vorbei ist, dann ist es auch
durch.
Weil dann habe ich den Abtrauerungsprozess, den emotionalen irgendwie gemacht und dann ist es irgendwie so auch sehr erleichtert, egal wie lange es halt dauert. Wenn du aber was gar nicht an dich ranlässt und direkt wegsperrst, dann ist es ja irgendwie nicht behandelt. Das ist ja irgendwie, es ist zwar gerade nicht präsent, aber irgendwo ist es, wie du gerade gesagt hast, verschlossen. Es kommt da zwar nicht raus, aber es ist noch da. So, und ich glaube, das ist auch, das muss ja nicht nur mit Beziehungen sein. Es kann ja mit tausend Sachen alles sein, ne? Wir haben das ja beruflich ständig. Wenn wir unsere Wunden lecken von irgendwelchen verpassten Chancen oder weiß ich nicht was, wo du ja auch merkst, okay, das.
Da greift er zum Glas.
Ja,
der reflexhafte Griff zum Glas.
Muss der Schnaps.
Ja, oder leider nur Wasser.
Irgendwelche
hier.
Familiären Sachen sein oder weiß ich nicht, im Studium was. Ja, alles Mögliche, allein die ganzen Kindheitsgeschichten, die man verdrängt hat, die man gar nicht weiß, weil man sie wirklich vergessen hat, die irgendwie auch noch Einfluss haben. Das sind alles so Gäste, Passagiere im Bus des Lebens so und du bist vorne der Fahrer, aber du weißt gar nicht, wer da hinten sitzt seit 30 Stationen.
Der Rückspiegel ist abgeklebt.
Ja, das auch noch.
Du willst es gar nicht wissen. Die Ohrenstöpsel sind drin, du hörst das nicht, dass die hinten kreischen. Ja, aber das ist natürlich auch, wir leben ja zum Glück in einer Zeit, wo auch viele Leute so Therapien machen und Dinge aufarbeiten und sich mit dem auseinandersetzen, was, glaube ich, sehr hilfreich ist. Was aber auch, also wir haben natürlich auch nicht genug Therapieplätze. Das Problem ist, wenn Leute wirklich Unterstützung brauchen, dann muss man erstmal ein Jahr warten oder sowas. Aber ich glaube, wir sind da schon einen Schritt voraus. Wenn ich denke dann immer bei sowas auch, es gibt ja auch so wirklich interessante so Traumata-Forschung, ne? Also da wird dann geschaut, inwiefern man die Traumata der Generation vor einem vererbt bekommt. Teilweise auch auf genetischer Ebene. Mhm. Also in der Hardware.
Das scheint
nicht nur in der Software. Das
scheint wirklich zu sein, ne? Habe ich auch
gesehen. Und es gibt da Forschung, ich stecke jetzt nicht so tief drin, deswegen will ich jetzt auch keinen Quatsch erzählen, aber es gibt wirklich also Forschung, die sich damit auseinandersetzt, inwiefern das quasi auf deiner Festplatte ist, also auf deiner Hardware. Und dann gibt's ja noch die Ebene der Software sozusagen, dass du das auf erzieherische Art und Weise mitbekommst, weil, ne, so. Und dann denke ich mir manchmal, es ist nicht so lange her, meine beiden Opas wurden noch mit 15 oder so in den Volkssturm eingezogen. Die sollten noch in der Wehrmacht die letzten Tage kämpfen. Und so mein einer Opa, der hat sich dann so rausgewieselt und sein bester Freund ist einfach noch zu Tode gekommen. Ist noch gefallen.
Ja, in einem völlig
sinnlosen Kampf.
Dieses Rauswieseln hast du auf jeden Fall geerbt.
Ja, das zum Glück. Das ist eine Überlebensstrategie.
Ja, aber in dem Fall auch. Das ist smart,
was man kann. Ja, exakt. Der war halt zum Glück nicht so dumm und verblendet. Das ist ja eine Generation, die ist ja komplett mit der Propaganda aufgewachsen. Das ist ja auch ein Stück weit.
Ja, ja, für die war das das letzte Aufgebot. Jetzt müssen wir ran.
Was willst du machen als Kind, wenn du in so ein System hineingeboren wirst, wo du von Anfang an mit Propaganda so zugeschissen wirst, dass du psychologisch gar nicht, du kommst ja gar nicht in so einen Emanzipationsmoment, dass du das alles mal hinterfragst. Das ist so, und dann kommst du irgendwann mit 15, ja, hier, du musst das Vaterland retten. Das ist eine unfassbar bescheuerte Situation. Aber was ich sagen will, ist, die haben ja Sachen gesehen. Also was da an Gräueltaten in deren Leben einfach passiert ist, jetzt mal, ich rede jetzt nicht über Schuld und Ursache, es geht einfach nur darum, dass ein einzelner Mensch dort alles erlebt hat. Und diese Menschen haben mit völlig unaufgearbeiteten Traumata wiederum Kinder in die Welt gesetzt und haben die halt erzogen und haben denen das mitgegeben.
Und das sind unsere Eltern.
Exakt, und das sind unsere Eltern. Oder wenn Leute jünger sind, dann zumindest die Großeltern. Aber da ist ja so viel mitgegeben worden an Dingen, wenn man sich damit auseinandersetzt, wenn man denkt, oh, what the fuck, ey. Das ist halt auch hart. Und das ist, ich glaube, dass unsere Generation, aber auch noch viel mehr die Generation vor uns, einen richtigen Rucksack mitgekriegt hat.
Aber das ist ein interessantes Thema, weil ich habe mich da auch schon viel mit beschäftigt, weil ich natürlich auch, ohne jetzt zu sehr in persönliche, private Details zu gehen, aber in meiner Familiengeschichte auch viel, viel Mist passiert ist. Und ich dann auch so überlege, so gerade so väterlicherseits, mein Opa, hab ich ja erzählt, wisst ihr ja auch, in Auschwitz war. Und dann so, wo ich mir so überlege, okay, wie muss der dann meinen Vater erzogen haben? Und was bedeutet das dann wiederum für mich? Also ich bin noch nicht weit genug weg von dieser Entwicklung, als dass es mich nicht betrifft in irgendeiner Form, auch wenn es nur auf eine passive Art oder Weise so ist, ne? Aber wenn ich mir dann so überlege, angenommen, mein Vater in der Generation, weiß ich das von vielen Leuten, dass unsere Väter wurde, also unsere Opas und unsere Väter haben eine ganz andere Beziehung gehabt, als wir jetzt zum Beispiel eine Beziehung zu unseren Kindern haben. Weniger liebevoll, ne? Weniger empathisch, weniger Aufmerksamkeit, überhaupt weniger Zeit. So, also unsere Väter sind schon so fundamental anders groß geworden. Und dann haben die aber ja auch in einer gewissen Weise uns erzogen. Also die können ja auch nur das weitergeben in einer gewissen Weise. Weiß ich nicht, das frage ich mich, aber ich gebe auch andere Sachen weiter, als ich sie persönlich erlebt habe. Ja, also es gibt ja immer so dieses Ding, machst du es genauso, weil du es vererbt hast, oder machst du es genau anders, weil du es so erlebt hast, ne?
Die Sinuskurve der Generation.
Genau. Ja, und aber es ist halt krass, weil diese Kriegsgeneration immer noch Auswirkungen auf uns hat. Zum Beispiel meine ich habe da oft mit meiner Mutter so drüber geredet, weil die ja auch sehr jung, unsere Mütter sind ja alle noch relativ in einer Generation groß geworden, wo du mit, weiß ich nicht, 25 schon Kinder hattest.
Ja, auf jeden Fall.
Was heutzutage, wenn heute einer mit 20 oder 25 Kinder hat, dann würde man ja sagen, Assi, so ungefähr, ja. Nicht ganz.
Nein, aber der erste Gedanke ist, aber willst du denn nichts mit deinem Leben
machen? Genau,
anstellen?
Mach doch erstmal. Also heutzutage halt würde man sagen, leb doch erstmal, mach doch erstmal, sammle erstmal Erfahrung. So, aber damals war das, meine Mutter.
Meine Oma hatte 13 Kinder.
Ja, sowas zum Beispiel.
Das musst du dir mal reinziehen. Da haben zwei noch nicht mal überlebt und so. Da zählt dann ab, ja, die haben nicht überlebt und der ist irgendwo gefallen oder irgendwie so. Also nicht gefallen, aber du weißt, in irgendwelche Komplikationen.
Ja, ist doch abgefahren.
Das ist einfach völlig irre. Das und alle haben eigentlich wenig Zeit bekommen. Alle haben gekämpft um die emotionale Liebe der Eltern. So. Also es ist auch nicht so geil, so viele Kinder zu haben. Ne?
Natürlich.
Das ist noch nicht mal erstrebenswert. Ja gut, heutzutage sind 3 schon viel,
aber damals war das ja so, dass du, weißt du, hast 7 Kinder gekriegt, ja, weil sowas, du gehofft hast, dass 4 überleben.
Ja, so. Oder irgendwas Sinnvolles machen.
Ja gut, das war auf jeden Fall, aber das ist ja noch ein Stück
weiter. Ja,
das ist
noch ein bisschen weiter. Ich wollte auch nur, einfach, das war eine andere Lebenszeit. Ne?
Nee, ich meine,
meine Mutter hat das ja mitgekriegt, das heißt, die wollte auch sehr früh Kinder kriegen, so als
Beispiel. Ja, aber meine Mutter zum Beispiel, sie sagte, meine Mutter ist ja geschieden und ich habe dann oft natürlich mit ihr über diese Scheidung und so weiter geredet. Und dann sagt sie so, ja, sie war eigentlich noch ein Kind, als sie Kinder gekriegt hat. Also jetzt natürlich nicht auf dem Papier, weil sie war 22. Aber ja, sie war, mehr oder weniger, sie hat noch studiert. So, die war Studentin und dann mein Vater getroffen, dann Kinder gekriegt und dann irgendwie noch keine Ahnung vom Leben, keine Ahnung irgendwie, was das bedeutet, Kinder zu haben und Berufstätigkeit und so weiter. Und irgendwann wollte sie da halt ausbrechen. Also so, ne? Irgendwann war das für sie.
Ja, kann ja auch Gefängnis sein.
Und so weiter. Und das ist halt so interessant. Meine Oma wurde noch quasi verheiratet in Kriegsgefangenschaft, ne? Sozusagen. Also meine Oma mütterlicherseits, die wurde dann mit meinem Opa, der bei der Wehrmacht war, keine Ahnung, was er da gemacht hat, aber wurde quasi verheiratet. So, die haben sich gar nicht also sie hat ihn eigentlich nie geliebt, mein Opa. Sie wurden einfach verheiratet, weil das auch für sie Sicherheit bedeutet hat. So, das wurde einfach gesagt, das ist das sicher, die sicherste Chance nach dem Krieg. Die wurde gefangen genommen, vergewaltigt, weiß nicht, was die alles im Krieg erlebt hat. Und das war die Rettung quasi. Aber das war nicht eine Romantik, der irgendwie so, das war nicht so wie heute, irgendwie, oh, das ist so ein super Typ und der macht mir Komplimente und sonst irgendwas. Sondern das war eine rein rationale Überlebensentscheidung sozusagen, zu heiraten. Und da kommen dann diese Eltern aus dem Krieg, so. Und da fragt man sich schon, was, weil du gesagt hast, so auch genetisch vererbt, ne, was von, was davon ist irgendwie dann noch bei uns vorhanden?
Und wie geht es vielleicht weiter? Weil damals so die existenziellen Sorgen ja auch irgendwas anderes ist als heute. Heute hast du halt Kinder und machst dir Sorgen, oh, gebe ich mir zu viel Mühe, gebe ich mir zu wenig Mühe, soll er ein Handy kriegen? Also das sind ja alles totale Luxusprobleme. Man macht sich ja eher Sorgen, ob man das Kind genug oder zu viel überschüttet mit positiven Gefühlen oder so.
Ja, also du kannst
ein Kind nicht... Ich würde ganz kurz mit den Gedanken nur schnell zu Ende kriegen. Das führt ja auch in Zukunft dann wieder zu anderen Problemen. Also man löst das Problem nicht, man verschiebt so ein bisschen es alles in eine andere Richtung. Ich will nicht sagen, dass das nicht jetzt ist deutlich besser als früher, gerade die Verbindung zwischen Familien. Aber dieses Verhätscheln, sagen ja viele Leute, würde dann auch wieder Probleme bringen. Social Media hat offensichtlich bei den jungen Leuten auch irgendwelche Auswirkungen.
Ja, irgendwas, also zu viel Liebe, sagt man, also kann dein Kind... gibt's kein zu viel bei Liebe, einfach bei Zuneigung, aber Aufmerksamkeit. Ich meinte eher
so Fürsorge Selbstständigkeit, oder so übertriebene Fürsorge.
Das meine ich mit zu viel.
Liebe ist klar, kannst du nie genug haben.
Ja, aber ich weiß, was du meinst. Okay. Absolut, dass man versucht, dann vielleicht auch Dinge, die man selber erfahren hat, und da sind wir wieder bei dieser Sinuskurve, über zu kompensieren, dass man sagt, okay, ich habe das so erfahren, ich will das unbedingt anders machen, und dann gibt man wieder zu viel davon und findet dann eben nicht diesen Mittelweg. Klar, also das, ich glaube, jede Generation oder jeder, ist ja nicht unbedingt eine Generationfrage, auch eine Individuenfrage. Es gab auch vor 70 Jahren andere Väter, also es geht dann vielleicht eher um so eine statistische Gesamtheit oder sowas, aber es ist halt, gibt immer Beispiele für alles, glaube ich, egal zu welcher Zeit, aber wir werden uns auch dem kritischen Blick unserer Kinder stellen müssen, wenn die erwachsen sind und sagen, ey, warum hast du das und das gemacht und so, und man kann dann immer nur sagen, und das ist auch das, wo ich auch meinen Frieden mitmache, dann, wenn man sagt, okay, ich habe mein Bestes gegeben oder ich habe versucht, das Beste, was in mir war, was zu der Zeit, was ich geben konnte, zu geben, und dass das an manchen Stellen nicht reicht und jemand anderes sich anderes gewünscht hätte, das wird vermutlich in jeder Generation irgendwie mal vorkommen.
Das habe ich irgendwann mal beim Talk von meiner Mutter auch gehört. Und ja, da kannst du irgendwie auch nichts gegen sagen. Also, weil es wirklich halt einfach wahr ist. Ich glaube das ihr in dem Fall auch. Mal als ein Beispiel jetzt, wie man immer zugeraucht wurde auf dem Weg in Urlaub. 8 Stunden im Auto, 2 Leute rauchen, das Kind zu. Kannst dir alles gar nicht mehr vorstellen. Und das Kind liegt hinten quer, ohne irgendeinen Schutz oder so. Ne? So einmal
bei uns auch.
Und dann immer der Bremstest am Anfang noch, wenn der Vater noch mal gebremst hat, damit du auch ja checkst, dass du nicht angeschnallt bist und so und alles. Und dann war es aber 5 Minuten später egal. Also so, das war einfach echt anders. Und ja, ich habe sie halt auch auf all diese Sachen mal angesprochen. Und sie meinte halt auch so, ey, es tut mir leid, aber besser wusste ich es nicht. Wir haben getan, was wir, oder sie in dem Fall hat getan, was sie halt für richtig gehalten hat, wie sie es beigebracht bekommen hat. Und da war auch nicht alles richtig. Und das ist es halt, glaube ich. Ne, wir machen auch nicht alles richtig, denke ich. Aber so dieser Perfektionismus, alles richtig machen zu wollen, der ist heute anders ausgeprägt als früher. Früher war es so, mein Gott, die werden es schon schaffen, da fallen die mal hin und dann dies und das. Aber heute willst du halt perfekt sein in allem. Also als Elternteil, als Teil einer Beziehung und so, Teil der Gesellschaft.
Ich glaube, das Selbstverständnis von Eltern hat sich auch verändert. Also das, was man sein möchte als Eltern, auch so ein ganz anderes Bewusstsein. Also ich will es auch nicht verallgemeinern, weil es gab auch da, natürlich gibt es immer schon alles und so. Aber ich bin eigentlich relativ wohlbehütet groß geworden bei meiner Mutter. Und trotzdem würde ich behaupten, dass die sich nicht so viel Gedanken gemacht hat über Erziehungssachen, wie ich mir das zum Beispiel mache. Ja, also, dass das einfach, also nicht, dass es das gar nicht gab, das würde ich überhaupt nicht sagen. Und sie würde wahrscheinlich vehement widersprechen und sagen, du hast keine Ahnung, wie viel Gedanken ich mir gemacht habe. Ja, okay. Aber irgendwie habe ich schon das Gefühl, dass so das Selbstverständnis von Eltern sich verändert hat, so wie du es auch gerade gesagt hast. Also das ist, klingt wieder so, die Boomer erzählen von früher, aber es war wirklich so, wenn ich mir das überlege, dass die Eltern im Sommer hieß es, okay, kommt rein, wenn die Sonne untergeht. So. Ja. Und dann war ich draußen spielen mit den anderen Nachbarskindern im Park oder, also meine Mutter wusste gar nicht exakt, wo ich bin. Ich war entweder im Holzhausenpark oder ich war an dem,
im Gefängnis.
Oder man hat was gesagt und war ganz woanders, so der Klassiker.
Ja, oder war bei irgendeinem Nachbarskind und hab da C64 gezockt oder so. Klar war nur, ne, zum Essen, wenn es dunkel wird, kommst du nach Hause, so. Und das war aber dann auch keine Fest, es war mal, das war jetzt nicht Punkt 18 Uhr, so. Und heute ist es so, du weißt eigentlich, also dein Kind hat eh schon mal ein AirTag in der Schuhsohle, so ja, ungefähr, genau, weißt du, so, du weißt exakt, wo dein Kind ist und wann es ist, du hast die Telefonnummer und das Kind hat deine Telefonnummer, so, das ist einfach, es ist so anders geworden und ich will es gar nicht in irgendwie bewerten, so, weil ich merke auch, dass, obwohl ich aus dieser Generation komme und es so gelernt habe, mache ich es nicht so.
Ja.
Ich habe.
Verstehe ich.
Also, es ist so auf, es ist irgendwie komisch und es ändert sich einfach ständig.
Ich glaube schon. Also ich glaube, damals hätten sie es genauso gemacht, wenn sie die technischen Möglichkeiten der Kontrolle gehabt hätten. Aber es war halt einfach nicht möglich. Deswegen hat man sich die Gedanken nicht gemacht. Du kannst halt nicht wissen, wo dein Kind ist. Kann auch nicht die ganze Zeit zu Hause sein. Hieß ja immer, geh mal raus und so. Also musst du dem Kind bis zu einem gewissen Grad vertrauen. Aber heute hast du die Möglichkeiten. Ich wette, wenn es damals allein schon Handys gegeben hätte oder so, dann hätte ich auch eins gehabt. Aber und dann hätte meine Mutter ständig nachgeweint, weil ich wurde immer angeschissen, weil ich zu spät kam. Also es war so, komm um 8 und dann kam ich um 10 und so. Es war immer zu spät, immer zum Essen.
Zum Glück hat sich das geändert.
Mhm. Ja, ich bin heute auch zu spät gekommen. Aber da kann die Bahn diesmal was dafür.
Aber ihr habt hier diesen, ich habe auf Instagram so einen Clip von John, von so irgendeinem John Wayne-Film gepostet. Müsst ihr mal gucken, folgt mir auf Instagram. Und da steht er so, ich weiß gar nicht, was das für ein Film ist, ich habe nur diesen Ausschnitt, irgendwie kam mir in die Timeline, dann musste ich muss so lachen, wenn ich den Repost habe. Steht John Wayne, ist so ein kleiner Junge, die stehen auf so einem Steg, so der Flussko. Und dann sagt irgendwie der kleine Junge, aber Mister, ich kann gar nicht schwimmen. Und John Wayne guckt so den Jungen an und sagt so, wie alt bist du? Und er so, 6, Sir. Und er so, 6? Und packt den Jungen und wirft den einfach rein.
Wirft ihn einfach mit seinem Handy.
Nee. Und wirft ihn dann so rein und der Junge so und dann kommt die Mutter von dem Jungen an und dann und er einfach nur so, schaufel das Wasser weg. So, ja. So und der Junge so und versucht so gerade mit irgendwelchen Strampelbewegungen so und die Mutter sagt dann so ja, aber der kann doch nicht schwimmen. Und so, ich hab's auch so gelernt. Ja, und dann sagt sie so, oh mein Gott. Und dann schwimmt er so und hält sich so fest und dann ist der Junge ganz stolz.
Ja, klar.
Ah, danke, Mr. Peabody, ich hab's geschafft. Und dann fragt die Frau so, ja, wie kommt er denn jetzt zurück? Und er so, ja, schwimmen. Und dann sagt sie, aber was ist, wenn er es nicht schafft und untergeht? Und dann sagt er, ja, dann müssen Sie reinspringen und ihn retten. Und dann
sie kann auch nicht schwimmen.
Und dann sagt sie, ich kann auch nicht schwimmen. Und dann guckt er sie
nein,
so an.
Bitte nicht.
Und dann rennt sie so weg.
Ich wollte gerade sagen.
Und dann endet der Clip.
Das ist aber gut.
Ja.
Das ist lustiger, das ist richtig lustig.
Das ist lustig, aber es zeigt auch, also es ist natürlich auch, es ist lustig aus heutiger Sicht, aber ja. Das war damals natürlich schon auch ein Statement, so nach dem Motto, ne, die Weicheier. Ich hab's ja, auch so gelernt, hat's mir geschadet. So, und dann habe ich mir einfach nur gedacht, wie, ich weiß nicht, wie, weil ich nicht in dieser Zeit groß geworden bin, wie ernst ist das gemeint oder wie satirisch übertrieben ist das? Aber es wirkte so, als ob dann, als ob das ein Statement ist. Der damaligen Zeit. Und dann denke ich mir nur so, ich habe dann so gedacht, so, würde das funktionieren, wenn ich mein Kind, das nicht schwimmen kann mit 6, mein Kleiner ist 6. Also er kann schwimmen, aber wenn er jetzt nicht schwimmen könnte, ich würde den einfach ins Wasser werfen und dann einfach diesen Lebenskampf, Überlebenskampf
beobachten
mit so einer Genugtuung. Und er schafft es vielleicht schafft es zu überleben.
Jetzt weißt du, warum die Leute früher 18 Kinder hatten.
Ja, ja.
Das ist,
ja. Und alle sagen, es hat nicht geschadet, es ist Survivorship-Bias, ja, weil die genau, nicht gestorben
sind. Die überlebt haben, sagen, die es hat mir nicht geschadet.
Die Geschichte wird erzählt von den Überlebenden.
Ja. Ja. Nee, ja.
Ach, stimmt, ich hab dich rausgebracht.
Ne? Nee, ich meine nur, es ist einfach, ich hab neulich auch so Videos gesehen, wo, also aus unserer heutigen Zeit, wo die dann aber kleinere Kinder, noch nicht 6, sondern ein bisschen kleiner, die einfach so wirklich so achtlos ins Wasser geschmissen haben. Und exakt das gemacht haben. Wobei ich mir nicht sicher bin,
ob es in dem Alter.
Ja, ich weiß, genau. Und ich weiß, es gibt ja diesen Reflex, diesen Schwimmreflex. Mhm. gibt ja auch so Wassergeburten, wo dann das Kind dann richtig so krault. Aber die haben wirklich einfach mit einem Gesichtsausdruck, der eine völlige, wie so jemand an einem Fließband Gummipropfen aussortiert oder so, richtig so wirklich gelangweilt, dieses Kind so weggeschmissen haben. So. Ja. Aber ich glaube, es gibt so ein gewisses Alter, da ist es zu spät, das zu machen.
Weil, mit 6,
weil vermutlich ist man dann, löst halt, es gibt so ein instinktives Grundprogramm, wie wenn du so einen neuen Computer kaufst, da sind so ein paar, das BIOS ist schon installiert. So, aber sobald du dann, also das läuft automatisch, aber sobald du dann ein bisschen älter wirst, ist jetzt quasi das Erlernte kommt dann in den Vordergrund und die Instinkte sind dann nicht mehr so, sind nur noch rudimentär vorhanden und dann kannst du es einfach nicht mehr, das Schwimmen. Von daher glaube ich, es gibt so ein Alter, oh, meinen Sie das, ist mein Kind nicht schon zu alt? Ach was, pfft.
Glaubst du, dass jemand, der Kinder liebt oder hasst, der die da reinwirft? Weil beides könnte sein. Er will ihnen Schwimmen beibringen.
Er liebt nur die, die überleben.
Er liebt die starken Kinder. Kinder, die schwimmen können, das ist sein
Fehler. Also es ist eigentlich, wenn ich mir so überlege, das gleiche wie bei 300 am Anfang, ne? Die Spartaner, wo die schwachen Kinder quasi einfach aussortiert werden, auf den Haufen geworfen werden. Wenn sie nicht überleben, sind sie keine
Spartaner. Aber die waren krass auch. Also ich meine krass im negativen Sinne.
Basiert das eigentlich auf die Spitze getrieben?
Ist das eigentlich, stimmt das eigentlich oder ist das nur Fiktion?
Ich glaube, das.
Du weißt sowas doch.
Ich also sage aber. Im Kern wird das stimmen. Also ich kann dir nicht sagen, ob das, was da filmisch dargestellt wurde, das ist natürlich künstlerisch massiv auch überspitzt und so. Aber im Grundsatz ist das ja die Kultur gewesen, dass das. Aber das hat die dann ja am Ende auch. Hat die ja gekostet, weil das war dann nicht auf Dauer durchzuhalten, deren Lebensstil. Die konnten nicht mit dem Wandel der Welt. Und es gibt's ja aus einem Grund nicht mehr, die Spartaner.
Wegen Sexes. Alles, was ich über das alte Griechenland weiß ich aus 300 und von Zack Snyder.
Ja, also es ist nicht historisch. Guck mal eine Doku.
Wisst ihr noch, wie wir den früher bei dir immer geguckt haben? Und so, den haben wir gefeiert, den Film.
Ja, das war auch cool.
Ja, der war damals krass.
Nicht 300. Gut gealtert vielleicht, aber das war schon, was der für Memes hervorgebracht hat.
Ey, das war damals, als wir den das erste Mal gesehen haben, das war so visuell beeindruckend und irgendwie so raw und Macho-Kino auf den Punkt ohne.
Ja, das war schon.
Für das, was es sein will, ist es tatsächlich fantastisch.
Ich habe da neulich drüber nachgedacht. Ich meine, wir haben da schon tausendmal drüber geredet oder so. Ab und zu denke ich da immer noch dran. Diese Zeit damals in Düsseldorf, wo wir bei Simon abgehangen haben.
Yeah.
Mhm.
Als der Nils noch gekifft hat. Nein, das ist natürlich falsch.
Das Nils kann ich mich nicht dran erinnern.
Nee, ich hab kein Problem, das zuzugeben, dass ich auch mal gekifft habe. Aber ich habe seit 15 Jahren nicht mehr an einem Joint gezogen und das ist ja das, was zählt am Ende.
Ja, das ist das, was zählt. aber damals, ich weiß noch diese Zeit, wo wir da bei Simon immer saßen. Und ich weiß gar nicht mehr genau, wie das vonstatten ging. Das war wie so ein Baumhaus, wo man sich getroffen hat, irgendwie so wie in so einem.
Ja, wir hatten ja auch immer zeitgleich Schluss. Das ist ja auch der Punkt.
Wir haben uns auch am Wochenende oder so getroffen.
Ja, und wir wollten ja dann noch mal raus.
Taxi nach Hause gefahren.
Ich weiß das noch. Ich weiß diese Dreiklassengesellschaft.
Wie crazy das ist, wenn ich das heute.
Alleine und du.
Das ist ein Kilometer entfernt gewesen.
Und Budi wollte immer laufen. Wir fanden es voll schlimm, laufen. Heute laufe ich eigentlich ganz gerne. Es war eine andere Zeit.
Ja. Es waren andere Zeiten, ja. Das ist unglaublich. Es sind zwei Straßen.
Ja. Aber das war wirklich der Gipfel der Dekadenz, auch so wirklich nachts.
Ich hatte gar nicht so viel Geld, es war einfach die.
Ja, deswegen.
Es war die Faulheit.
Deswegen, ja.
Die Faulheit
war. Ich glaube auch noch zum Mac ist gefahren und so, war manchmal auch noch dabei, so mit dem Taxi oder so.
Ja, wir haben ja oft dann auch bestellt und so. Aber was ich mal eigentlich sagen wollte, ist so, das war so eine Zeit, was ich daran so schön fand, ist, dass wir. Es war noch vor Streamingdiensten und so weiter, ne? Es gab kein YouTube in dem Sinne, wie es heute gibt, kein TikTok, kein Instagram, kein Netflix und so weiter. Das heißt, das Konsumieren war ein bisschen entschleunigt. Also einer hat einen Film mitgebracht und dann wurde dieser Film geguckt. Oder wir haben Serien geguckt oder wir haben gemeinsam ein Spiel gespielt. Mhm. Shadow of the Colossus oder was auch immer, ne? Dann wurde eine Sache reingelegt und das war dann irgendwie. Ja. Es gab nicht so dieses, ja, aber wenn wir heute uns treffen oder irgendwas machen, wenn es mal zustande kommt, du hast so viel Auswahl, das die Diskussion darüber, wie die Abendgestaltung abläuft, wenn wir nicht Anchorman gucken, dass es dann, dass das schon die Zeit einnimmt, die wir noch früher, also wisst ihr, was ich meine? Das war so eine,
absolut wahr.
Ja, ich mochte dieses
so viele Sachen.
Ja, das hat gereicht auf jeden Fall. Das klingt jetzt wirklich ein bisschen wie alte Männer erzählen vom Krieg und so. Aber es geht jetzt ja nicht darum, so irgendwas zu romantisieren oder irgendwie, sondern es geht aber wirklich, also für Leute, die heutzutage aufwachsen, die können sich das ja gar nicht mehr vorstellen. Und wir sind ja selber jetzt auch so. Es geht ja gar nicht darum, das zu verurteilen, sondern einfach aufzuzeigen, dass es ein anderes Normal gab und dass das auch absolut eine Qualität hatte. Weil heutzutage ist man so, du kannst ja kaum mehr 5 Minuten stillhalten, ohne auf dein Handy zu gucken oder dich in irgendeiner Form abzulenken. Du guckst heutzutage eine Serie oder was, parallel hast du ein Second und Third Screen und so, also dieses sich so krass zuballern, das muss ja nicht nur gut sein. Und damals war es genau wie du richtig sagst, das war reduzierter, was man hatte. Und das hat man aber auch bewusster dann gemacht. Ne?
Das wäre hängen geblieben.
Wir haben uns zu viel hingeguckt und hingesetzt für sich und haben Scrubs geguckt, genau, oder Anchorman oder sonst was, oder haben halt irgendwas wirklich, das hat dann gereicht, ne, weil man hat das ja auch nicht vermisst, weil es existierte nicht. Und es ist natürlich ein Lebensentwurf, den kannst du gar nicht mehr so herstellen. Und bei jungen Leuten ist das so, die werden ganz normal damit groß und die müssen erstmal an einen Punkt der Selbstreflexion kommen, wo die verstehen, dass es eine Alternative dazu gibt und die dann bewusst umsetzen, sich bewusst dafür entscheiden, ich mach das jetzt so. Das ist ja ein Unterschied.
Mhm.
Und ich finde auch, dass das, eine gewisse Qualität hat, die ich auch manchmal vermisse, auch weil ich ja selber komplett in diesem Ding da jetzt drin bin, in diesem sich zuballern lassen und sich nicht mehr lange auf irgendwas einzulassen und so. Das ist ja, das ist nicht nur gut.
Ja, aber alleine, wenn du einen Film mitbringst zu jemandem, das gibt's ja gar nicht. Warum so?
Gibt's nicht mehr,
ne? Früher, da hatte ich 2, 3 DVDs im Rucksack und dann haben wir gesagt, ich hab den. So, und dann, okay, wir gucken den. Warum sollte man das heute machen? Weißt du, du kannst, geh auf Amazon Prime, da hast du jeden Film, den es gibt.
Ja, und der eine hat den schon gesehen, der andere das, nö, darauf habe ich keinen Bock. Dann guckt man, merkt es scheiße. Also es ist so heute ganz anders, viel wahlloser.
Und dieses Reduzierte zu sagen, heute gucken wir uns das an und alle sind irgendwie darauf, weil aus Mangel an Alternativen irgendwie.
Vielleicht kommt sowas aber auch wieder. Ich persönlich mag sehr die Romantik von so einem Videoladen. Also so, klar ist das bescheuert, aber ich mag immer noch dieses Rumlaufen und einfach überlegen, okay, das sind alles so die Filme, okay, den vielleicht. Also ich vermisse nicht, dass es da diese Häkchen gibt und man quasi keinen mehr kriegen kann. Aber ich vermisse dieses Rumlaufen mit anderen und sehen auch an der Menge der VHS-Kassetten, wie wichtig der Film scheinbar ist und so. Ich fand das irgendwie immer super toll. Ich vermisse das total.
Wenn dann so die neuen Blockbuster kamen, war da immer so ein ganzes Regal.
Du hast gesehen, oh, da ist die neue, du warst so richtig.
Die Titanic-Wand mit allen 30 Mal Titanic.
Und so, alle waren weg. So, ne?
Aber ich finde zum Beispiel,
auch wenn es blöd war.
Ich habe ja relativ früh meinen ersten DVD-Player gehabt. Code Free. Und bin dann immer in die Tomin-Videothek auf der auf der Bergerstraße und hab da dann in der Importabteilung US-Filme mir geliehen. Weil ich schon damals besser war als alle anderen. Und was ich eigentlich sagen wollte, ist, wenn du in die Videothek gehst, und dann hast du dir einen Film gesehen, das hat ja auch Geld gekostet, ne? Damals noch mit irgendeinem, weiß ich nicht, studentischen Nebenjob oder so. Und dann kostet der Film irgendwie, hat 2 Mark oder 3 Mark pro Tag.
Genau, 2, 3 Mark.
Plus Überziehungsgebühr.
Genau, also immer 5 bis 8.
Und nicht zurückgespult.
Und dann hast du, diesen Film, ja gut, das war schon an DVD-Zeit, aber egal. Und dann hab ich mir irgendeinen Film geliehen, weil ich hab mir auf dem Cover gelesen, cool, keine Ahnung. Und dann, den hast du halt einfach geguckt. Und zwar konzentriert, also das gab's dann nicht, dass du den Film aus der Videothek leihst und nach 10 Minuten sagst, ach komm, ich guck doch die Simpsons oder so, sondern der Film wurde geguckt, wenn er 2 Stunden pure Langeweile war und du halt, das ein Griff ins Klo war, okay, aber du hast den halt 2 Stunden geguckt, vielleicht sogar 2 Mal, weil du hast ihn ja noch am nächsten Tag.
Das habe ich auch ein paar Mal gemacht, gute Filme habe ich tatsächlich wirklich 2 Mal geguckt. Was ich heute nicht mehr mache.
Und aber das ist so,
okay, ich habe ihn noch, gucke ich noch mal schnell.
Ja, und du hast ja ein ganz anderes Bewusstsein dann. Du hast den Film richtig in dich aufgenommen und so. Und genau wie du es heute sagst, ich habe gestern wieder irgendwas auf Netflix geguckt, weiß ich. Und so, war eigentlich interessant. Aber dann gab es so eine Szene, die hat mich rausgerissen. So, es war irgendwie interessant. Und dann hast du gemerkt, okay, jetzt passiert erstmal nichts. Die labern, jetzt passiert erstmal nichts. Handy war da. Instant. Ja. Handy war instant. Ich habe transfermarkt.de gecheckt, obwohl ich an dem Tag schon 70 Mal transfermarkt.de gecheckt habe. Und ich wusste zu dem Zeitpunkt, es war schon 1 Uhr nachts, was soll da jetzt passieren um 1 Uhr nachts in der letzten halben Stunde? Ist kein Transfer für die Eintracht realisiert worden. Aber es war einfach so.
Das ist so ein Automatismus.
Ja,
man weiß gar nicht, kommt es von den Händen oder vom Kopf?
Man nestelt dann so rum. Ja. Das ist ja aber auch, dieses Telefon ist mittlerweile ja auch eine Erweiterung deines Gehirns, weil du ganz viele Dinge quasi ausgelagert hast auf dieses Gerät, sodass man sich fast mit dem verbunden fühlt. Man hat das Gefühl, man hat ein Exogehirn. Und das, wenn das weg ist, ist das wie als wenn dir da was entfernt worden wäre. Und mir geht's genauso. Das ist ja, das kann ja auch nicht gesund sein. Dieser Klassiker ist, man macht einen Film an, Handy, spult man zurück, Handy, spult man zurück, Handy. So, weil, und
ich glaube, der Dialog war wichtig. Ich guck doch mal, was der gesagt hat.
Mittlerweile ist es auch so, manchmal, es gibt so Filme, ich kategorisiere die jetzt schon. Es gibt so Sorte 1, AAA-Film ist ein Film, den ich gucken will, der so geil ist, den ich konzentriert reingucke. Ja. Dann gibt es einen Berieselungsfilm, den ich eigentlich schon gucken möchte, wo es aber nicht so schlimm ist, wenn ich mal nicht 100%. So aufmerksam dabei bin. So, gestern zum Beispiel habe ich einfach nur abends dann so einen Film mit einem Hai. So ein französischer Trashfilm
Paris,
mit einem Hai, der einfach nur so lief. Und nebenbei war ich die ganze Zeit am Handy ab und zu mal geguckt, wenn eine Szene mit dem Hai kam.
Genau.
Okay, wie haben sie den Hai, geil, Hai-Massaker. Und dann wieder weiter in dem Handy. Und mittlerweile ist ja auch so, dass ja noch die nächste Stufe des Perfiden ist ja, dass du nicht nur deinen eigenen kuratierten Feed hast. So, du abonnierst Leute und dann, okay, den Tweet habe ich schon gelesen oder das Bild habe ich schon gesehen, jetzt bin ich da durch. Sondern es gibt jetzt ja diesen Endlos-Feed an Sachen, diesen Algorithmus von Sachen, die du nicht abonniert hast, aber wo irgendwer glaubt, das wäre für dich interessant. Und da kannst du ja endlos scrollen.
Alter, das ist
Horror. Das Höllenloch ohne Boden, der Schlund. Das ist
so krass.
Und du guckst und guckst und guckst und du wirst die ganze Zeit mit Shit gefüttert und ich komme mir so dumm vor, wie ich teilweise auf Klo sitze oder einen Film gucke und dann kommt guck mal, ein Ausschnitt aus Zurück in die Zukunft, Teil 1, die Szene, geil, guck ich mir mal an, zack, das nächste, warte mal, der befreiten Wal aus einem Fischernetz, zack, warte mal, was ist das? Ein Schimpanse macht irgendwelche, das muss ich noch zu Ende gucken. Guck mal, der hat einen Hundewelpen auf der Straße gefunden und hat den gesund gepflegt über mehrere Wochen. Guck mal den Veränderungsprozess des Tieres an. Es ist so belangloser Shit. Aber man sitzt da, ich könnte mir jetzt den Arsch abwischen. Nee, guck dieses Kackvideo noch!
Und das Krasse ist, ich habe das täglich, du weißt schon nicht mehr, was gestern in dieser Schleife war. Also das bleibt, nichts davon bleibt ja hängen. Das ist genau das, was ich meine mit dem Unterschied zwischen, wir gucken jetzt konzentriert diesen Film. Ich war gestern im Bett und dann war da irgendwas mit Taylor Swift. Die hat irgendwie die hat Gitarre gespielt auf der Bühne und dann hat ihre Hand gekrampft. Und sie musste den Song abbrechen, weil sie die Gitarre nicht mehr spielen konnte, weil ihre Hand gekrampft hat. Ich habe das angeguckt. Dann gucke ich da drauf und dann so, okay. Und zack, war ich schon in dieser Spirale. Und dann war da noch was. Und dann wollte ich die Comments lesen, weil ich wissen wollte, okay, was sagen die Leute dazu? Und dann habe ich die Comments gelesen, hat einer gesagt, ja, das kommt aber von dem Fall, ja, mal da dann ein Video. Ich bin richtig immer so tiefer in so ein Rabbit Hole. So, und irgendwann, nach 10 Minuten, wollte ich wieder auf die normale Startseite. Und mir ist dann aufgefallen, wie oft ich backdrücken muss.
Ja.
Und ich musste irgendwie 10 Mal zurückdrücken, bis ich wieder erst bei dem Taylor Swift-Ding war. Und ich hatte schon vergessen, wie dieses Rabbit Hole angefangen hat, nämlich mit diesem Taylor Swift-Gitarren-Ding.
Aber du weißt genau, dass die checken, dass dir dieses Rabbit-Hole-Ding gefällt und deswegen wirst du jetzt noch mehr Content kriegen, was vielleicht dazu passt.
Natürlich.
Aber das ist halt krass, dass du halt, die merken, der mag Zucker, also kriegt er noch mehr.
Ja.
So packen ihm noch ein bisschen mehr in seinen Kaffee, ohne dass du gefragt wirst.
Und dann immer noch so ein bisschen.
Ja.
Hier ist Zucker, dann haben sie aber noch ein bisschen Salz und Senf. Mal gucken, ob er auch auf das steht. So
genau, er mag wirklich nur Zucker. Na gut, dann haben wir 3 verschiedene Zuckervarianten hier. Blau
und du verlierst dich da drinnen. Und die Zeit, und du guckst auf die Uhr und plötzlich ist eine halbe Stunde weg. Und du hast einfach nur Gehirnzellen geschmolzen.
Ich sag euch, macht das, was ich gemacht habe. Macht einfach die App raus. Schmeißt X von eurem fucking Handy. Es ist so eine. Überlegt mal, ihr kennt mich ja auch ein bisschen, ne? Ich bin ja auch jemand, der dann irgendwie so, ne? Und Reddit ist für mich auch noch immer so ein Zeitfresser, auch wenn ich da mittlerweile auch ein bisschen kaum noch so wirklich bin. Aber in dem Moment, als ich X und mehr habe ich eigentlich nicht benutzt, aber das war für mich immer so ein News-Generator und auch so dieses, wie ist die wie ist die Culture gerade, was fühlen sie alle so, was ist der allgemeine Konsens, worüber streiten sie? Und irgendwann habe ich gemerkt, halt, okay, es ist wirklich ja nur noch, ich werde nur noch aufgeregt davon, es macht mich irgendwie alles nur noch nervös und aggressiv oder traurig. Und als es weg war, sind all diese Gefühle auch weggegangen. Weil ich, wenn ich jetzt quasi wissen will, in einer ruhigen Minute, was geht in meinem Leben, was kann ich so gucken, gut, dann lande ich entweder auf WhatsApp oder auf Reddit so. Aber ich habe nicht mehr dieses toxische Twitter und auch nicht mehr, das dauert so lange, das Runterladen und da muss ich mich neu eingeben, hab mir ein extra langes Passwort genommen, dass das richtig lange dauert, auch nicht eingespeichert. Also teilweise, nein, das ist halt Selbstschutz. Mittlerweile denke ich dann schon.
Ein Roman von Thomas Mann als Passwort.
Es ist wirklich ein langes Passwort und obwohl ich es weiß, gebe ich es immer wieder falsch ein. Und dann denkst du dir nach dem dritten Mal falsch eingeben, okay, so wichtig ist der Post auch nicht. Und spätestens dann
ist das Thema mir die Schwierigkeit.
Also es funktioniert
unglaublich. Warum mir das so schwerfällt, ist, ich merke bei mir, und das merke ich immer, das Internet, egal ob das jetzt Social, also meistens ist es irgendwie Social Media, ob das jetzt Instagram, X oder was auch immer ist. Für mich ist das immer, ich habe das Gefühl, es ist meine Connection zur Welt.
Ja, ja, so
das Lagerfeuer. Ja, irgendwie, wenn ich das Handy eine halbe Stunde aus habe, dann habe ich irgendwie das Gefühl, ich bin abgeschnitten von allem, ich bin auch auf einer gewissen Weise allein. Und wenn das Handy, dann habe ich immer das Gefühl, irgendwie ich connecte mit.
Das ist der Zugang.
Ja, es ist der Zugang,
genau, Stream.
Irgendwie fühle ich mich nicht mehr alleine. Irgendwie habe ich das Gefühl,
ja,
es passiert irgendwas. Und wenn irgendwo eine Veränderung ist,
du kannst
ist
ja nichts verpassen. Du bist ja ready. Wenn was passiert, bist du da, so ungefähr.
Und es passiert ja, also es gibt ja auch immer irgendwas zu gucken. Und auf irgendwo auf der Welt ist jemand wach, der gerade kommentiert oder hochlädt oder macht oder so. Sodass du immer das Gefühl hast, am Leben oder am Puls zu sein.
Genau, das Gefühl ist jederzeit, und auch wenn man dann mal 2 Stunden mal nichts gecheckt hat, okay, in der Zwischenzeit muss ja so viel passiert sein, ne? Da freue ich mich richtig drauf, genau. Nochmal Hashtag HSV zu aktualisieren. Es ist absurd und das ist aber auch massivst ungesund, weil ich glaube auch, das ist dann auch, also auf vielen Ebenen ist es ein Problem, aber ich merke es auch zum Beispiel bei mir, dass ich mich krass emotionalisiere.
Genau.
Bei gewissen Themen. Also ich habe so gewisse Themengebiete, die ich konsumiere und dann ist man da investiert und dann ist man emotionalisiert und dann gibt es halt Leute, die ganz konkret, ich gucke seit Beginn der Invasion, konsumiere ich super viel zum Ukraine-Krieg, lese super viel dazu, habe auch viel zu viele Sachen gesehen, die ich eigentlich nicht sehen wollte. Und bin da so investiert und ich merke richtig, wir haben vorhin über diese Wahlen gesprochen, auch was so eine Sarah Wagenknecht von sich gibt, was die AfD zu diesem Thema von sich gibt. Das macht mich so wütend. Und normalerweise bin ich jemand, der immer sehr gut einigermaßen gut kontrollieren kann, wie so, und ich merke, wie mich das richtig peitscht. Weil ich halt auch sehr in dieses Thema investiert bin. Und das kann ja alles Mögliche sein. Also du bist dann so in dem, in dem drin, was du kriegst und dann aus so einer Emotionalität heraus sagt man vielleicht auch manchmal Dinge, die dann problematisch sind, weil man
noch nie passiert.
Weil die nicht mehr rational gegengecheckt worden sind oder so. Und das kann alles, das ist jetzt ein Beispiel,
wie schnell bei Twitter dann sowas rausgeschossen wird. Du bist emotionalisiert, du bist sauer, du formulierst es gerade so, wie du kannst, durch die rote Wand durch und dann postest du es so.
Genau, und das ist halt.
Das machen ja alle.
Ja, aber und das ist ja das Problem, weil dann schreist du nur noch deine Emotionen raus und dann macht das jeder und dann hast du Leute schon dafür so. Das ist nicht ungefährlich.
Ist es nicht interessant, dass wir diese Technologie haben, die theoretisch die ganze Welt vernetzt, ne? Also durch Social Media wir haben eine Technologie erfunden, die ist ja noch nicht so alt gemessen an der Menschheit, so eine Technologie erfunden, wo alle Menschen miteinander öffentlich kommunizieren können. Und das ist das Ergebnis. Das ist das, was wir daraus gemacht haben.
Ja, okay. So. Was Firmen eigentlich daraus gemacht haben.
Und ja, aber wir machen ja mit.
Früher war das Internet noch angenehmer, als jeder einen Blog hatte.
Mir geht's einfach nur darum zu sagen, so, okay, wir Menschen haben, wir hätten ja auch zum Beispiel die Schwarmintelligenz nutzen können, um X oder Y zu machen, aber wir machen es halt in der Regel für TikTok-Tänze oder Memes oder lustige Projekte.
Aber wir haben auch Wikipedia geschaffen. Ne?
Also genau, Wikipedia wäre ein gutes Beispiel halt für Schwarmintelligenz. Ja? Ja. Aber dieses Social Media, TikTok und so, ich finde es einfach interessant, so wenn du so rauszoomst wie so ein Alien und sagst, okay, die haben die Technologie, die können quasi, die gesamte Menschheit kann sich zusammentun und gemeinsam an Sachen arbeiten oder denken und dann gucken sie, Taylor Swift's Hand. Barbara Srababa. Das ist das, was letztendlich aber dominiert.
Ja. Verdummung, ja. Aber das ist ja, ich glaube, also was wir nicht vergessen dürfen, das sind ja die Leute, die diese Technologie bauen und weiterentwickeln, die checken ja, okay, wie kann ich die Screentime erhöhen? Wie kann ich mehr Informationen kriegen? Wie kann ich die mit Werbung zuballern? Weil wenn Screentime gleich mehr Geld ist, dann ist dein Interesse, wie erhöhe ich die Screentime? Wie erhöhst du die Screentime? Okay, ich stelle irgendwann fest, wenn ich Leute emotionalisiere, kann ich dadurch die Screentime erhöhen? Wie emotionalisiere ich die? Zack, 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 zack. So am Ende ist das ja ein Algorithmus, der nicht zum Zweck hat, die Menschheit voranzubringen oder denen was beizubringen, irgendwas, den Wissensstand zu erhöhen, whatever, sondern es ist einfach ein kapitalistisches Produkt und das Ziel ist es, dass am Ende jemand damit Geld verdient. Und das ist ja, davon ausgehend kannst du sehr Back-Engineering machen, so was am Ende dabei rauskommt. Und das funktioniert leider.
Ja, das meine ich ja. Aber wir sind ja mündig. Also wir müssen, wir sind ja eigentlich, als Menschen könnten wir es ja nutzen, wie wir wollen, aber wir machen es ja nicht. Also nicht teilweise.
Weil es so verlockend ist, ey. Das ist einfach, die wissen genau, welche Buttons sie drücken. Das ist, wir sind am Ende auch nur diesem ganzen Zeug unterworfen. Wir haben da keine freie Wahl, so wie man. Also wenn du die freie Wahl hättest, würden sich auch Leute dagegen entscheiden. Aber du hast halt nur, um dabei zu sein beim sozialen Diskurs. Ja, aber um dabei zu sein, brauchst du diese Plattform. Gefühlt, ich sag nicht, dass es wirklich so ist, um am Marktplatz-Talk, am Watercooler-Talk, was auch immer dabei sein zu können, brauchst du diese Plattform. Und kaum bist du auf dieser Plattform, haben sie dich ja. Und ja, trainieren dich darauf, quasi das zu gucken, was dich am meisten emotionalisiert. Das wird ja nur noch schlimmer, wenn du sowas hast wie ein Fitbit-Armband oder so. Oder die neuesten, ich weiß nicht, ob sie es schon machen, aber die wollen ja auch schon jetzt quasi über deine Augen-Dilation gucken, ob du halt emotionalisiert wirst und so. Also die können ja auf ganz viele Arten rauskriegen, selbst wenn du nicht ständig postest, wie du auf was reagierst. Und spätestens dann werden sie anfangen, dir halt dich ständig zu kitzeln. So, ne, wolltest du nicht nochmal hier, guck mal, was der wieder zu der Ukraine gesagt hat. So, weißt du, so geht es dann die ganze Zeit. So der Typ, der immer nur Ärger will und dann zugucken will.
Aber ich,
also so fühlt sich's an. Ich sage nicht,
ich stimme natürlich zu, aber ich finde, man kann nicht die ganze Verantwortung nur an die Konzerne, so, weil erstmal sind es Tools, die uns gegeben wurden und Twitter war ja am Anfang auch anders, als es jetzt ist. Oder Social Media, so. Also wir haben ja das auch.
Das stimmt.
Durch unsere Art und Weise, wie wir mit den Sachen umgehen, und machen, haben wir das ja auch mit, ist ja so Wechselwirkung, ne? Also natürlich schöpfen die uns ab und so. Auf der anderen Seite kann man die Menschheit auch nicht aus der Verantwortung nehmen, was sie aus den Tools machen. Du hast eine Keule, du kannst damit einen Nagel reinschlagen oder einen Kopf kaputt hauen. So, also am Ende des Tages kann man da auch die Menschheit nicht aus der Verantwortung nehmen. Ich find's einfach nur so, einfach so rausgezoomt, wenn die berühmten Aliens kommen und gucken, was wir machen, dann sind wir ja manchmal nicht, also wir haben ja manchmal gute Ideen. So, Wikipedia ist ein gutes Beispiel, wenn man sich zusammensteckt, um so, und dann gibt's aber auch eben TikTok-Tänze. Und ich habe das Gefühl, ja, irgendwie, wir sind, also ich weiß auch nicht, ich weiß nicht so richtig der Punkt, den ich meinen will.
Ich glaube, wir müssen einfach uns emanzipieren und vielleicht ist das jetzt auch so ein Zeitalter, weil du hast ja gerade auch schon mal ein bisschen was in diese Richtung gesagt. Der Mensch als biologische Lebensform, der whatever seit 100.000 Jahren relativ, keine Ahnung, stabil in seiner Daseinsform ist, jetzt nicht mehr anfängt, Flügel zu entwickeln oder so ein Shit und aufrecht geht und keine Haare mehr hat. Aber was die Veränderung, der wir unterworfen sind innerhalb der letzten 50 Jahre, das ist ja so unfassbar, wie sich unsere Lebensrealitäten verändert haben im Vergleich zu den 100.000 Jahren davor. Wo einfach über viele tausend Jahre sich kaum was an den Lebensumständen verändert hat, dann irgendwann kam die Sesshaftigkeit, da kam irgendwann die Industrialisierung oder was, und jetzt Wurms! So, und dann hast du natürlich gewisse, dein Gehirn, dein Hormonhaushalt funktioniert auf eine gewisse Art und Weise. Das ist ja, nicht, du kannst nicht immer alles sofort verstehen, durchdringen und deine Handlung danach ändern. Das kannst du ja mit nichts. Du weißt auch, dass Zucker schädlich ist und trotzdem fressen wir das ohne Ende. Weil es ist einfach, unsere Körper, unsere Gehirne funktionieren auf eine gewisse Art und Weise und das immer zu kontrollieren und diesen Trieben eine Leine anzudrehen und dann das Ding zu führen, das ist halt nicht so leicht umgesetzt. Und jetzt sind wir erst seit ein paar Jahren, wir haben gerade angefangen herzuleiten, wo wir herkamen. Und wir leben noch. Und wir sind ja nicht mehr die Ältesten auf diesem Planeten. Und wir haben schon eine ganz andere Realität kennengelernt. Und die Geschwindigkeit, mit der sich das verändert, da Schritt zu halten und sein eigenes Verhalten vernünftig zu gestalten im Angesicht dessen, was uns alles geboten wird, das ist halt eine Mammutaufgabe. Und ich glaube, dass wir da einfach erstmal selber ein bisschen uns emanzipieren müssen, durch diese Pubertät durch müssen. Und vielleicht wird die kommende Generation oder die danach wird sich so ein bisschen angepasst haben und wird hoffentlich auch auf eine Art und Weise damit umgehen können, die nicht mehr so passiv ist. So das Gefühl hat man, okay, man verdummt, weil andere geben einem was und man so mal so eine Emanzipation muss dann irgendwie passieren. Und ich glaube, das wird irgendwann hoffentlich auch kommen, weil wir sind ja schon da dicht dran zu verstehen, dass es Kacke ist. Und der nächste Schritt wäre vielleicht dann auch, eine Konsequenz draus zu ziehen und sich einfach anders zu verhalten. Und ich glaube auch, als letztes, dass wir natürlich auch in einer extremen Bubble sind. Es gibt Menschen da draußen, ob man es glaubt oder nicht, die gucken nicht alle 5 Minuten aufs Handy. Es gibt Leute, die sind nicht auf Twitter und X und Instagram und so. Die nutzen vielleicht Telegram statt WhatsApp und das ist alles, was sie nutzen. Und die erreichst du auch nicht 24/7, weil die einfach auch ihr Handy in der fucking Tasche haben, wo sie nicht ständig raufgucken. Die Menschen gibt es. Vielleicht gibt es sogar mehr davon. Ja. Nee, es gibt vielleicht mehr davon, als wir denken, weil wir echt massiv auch in der Bubble sind.
Ich bin mir, ja, ist natürlich immer schwer, so das zu machen, aber wenn man sich so anguckt, wie die Zahlen sich entwickeln und so weiter, spricht es, glaube ich, eher dafür, dass immer mehr. Denn ich merke das jetzt, meine Mutter ist relativ aktiv, Social Media-mäßig, und ich kriege am Tag 30 Videos von ihr geschickt, weitergeleitet, irgendwelche Dad-Mom-Joke-Videos irgendwie, was weiß ich. Und du merkst halt einfach, okay, auch zu einer gewissen Uhrzeit, ich weiß genau, okay, die ist jetzt genau in dem Rabbit Hole, in dem ich auch schon war, halt in ihrem Algorithmus. Und das findet sie lustig, und das findet sie lustig, und das findet sie lustig. Also das ist, wenn du da erstmal, klar, es gibt Leute, die konnten das irgendwie umschiffen, die sind gar nicht mit in Kontakt gekommen. Aber ich glaube, die Tendenz, auch wenn ich jetzt so sehe, die Kids, das ist jetzt an meinen Kids, die jetzt ein Handy kriegen, mit 10, 11 Jahren kriegen die ein Handy. Mit 15, 16 sind die in der Regel schon relativ versiert mit Social Media und so weiter. Und du sagst ja selbst, ne, die Technologien und die Firmen dahinter arbeiten ja darauf, die da reinzuziehen. Also natürlich gibt's irgendwo dann, weiß ich nicht, die Waldorf-Kinder, die erst mit 25 ihr erstes Handy kriegen oder so. Aber auch dann passiert's. Also irgendwann kommt dieser Kontakt mit dieser Droge.
Nee, aber es geht nicht um den Kontaktmoment. Weil da bin ich bei dir. Wenn du jetzt ein Kind einfach diese Realität einfach nicht kennenlernen lässt, dann ist das ja nicht das Gleiche. Mir geht's darum, dass du im Angesicht dieser Realität dich bewusst für eine Verhaltensweise entscheidest, die das überkommt. Overcoming, sagt man im Englischen, was kann man im Deutschen sagen. Aber ne, es geht nicht darum, sich zu verstecken und so zu tun, als wenn es nicht existiert, sondern es geht darum, wirklich damit leben zu lernen auf eine Art und Weise, die für uns als Menschen gesund ist. Weil ich wirklich glaube, dass den Konsum, den wir gerade beschreiben, das kann nicht gesund sein für deine Psyche. Das kann einfach nicht gesund sein.
Aber es ist gesund für die Unternehmen.
Ja, ich würde gerne ein paar Sachen noch sagen, die ich die ganze Zeit schon einbringen will. Jetzt sind manche von den Themen schon durch, aber ihr erinnert euch, ist ja vor kurzem durch die Presse gegangen an diesen Stamm, der Skylink bekommen hat. Ja. Und dann sofort anfängt.
Hab ich auch gesehen,
das ganze Social Media hat sich zerstritten. Pornosüchtige Männer. Und das war für mich der Beweis. Also erstmal finde ich das krass, dass die irgendeinem Stamm wirklich Internet geben. Ich meine, dann fackel doch einfach gleich das ganze Dorf ab. Weil das hätte ich auch sagen, das braucht man nicht testen. Das war klar, dass das so endet. Und ich denke mir, das ist eigentlich voll krass, dass wir als Menschen in so eine Gesellschaft so hart eingreifen. Also, wenn die nicht alle unterschrieben haben, ja, ich will das, weil die wissen ja nicht, auf was sie sich einlassen, muss ich offen gesagt sagen, finde ich das eigentlich ziemlich krass, dass man sowas irgendeinem Stamm antut, dem Internet zu geben. Das ist doch irre. Aber egal. Und dann
darf ich dazu noch was, ganz einen Satz?
Ja, klar.
Kennst du diesen Film, Die Götter müssen verrückt sein?
Ja, ne, mit der Colaflasche.
Genau. Und ja, das ist im Prinzip, Film. Ist es ja das.
Ja, ne? Ist genau ja, das. Ja, tatsächlich wahr. Ja, also könnte man ewig drüber reden, vielleicht fürs nächste Mal. Ich muss mich da auch nochmal reinlesen, weil das alles so.
Ich muss auch nochmal recherchieren, was für Videos die da genau geguckt
haben. Ja, welche genauen
Pornos? Seiten,
mit schon gewissen,
welche Webseiten?
Ja. Ich meine, haben die dann auch diesen, oh nein, ich bin in der Dschungelwaschmaschine stecken geblieben, Stiefbruder. Kannst du mir raushelfen? Also, welche Art von Porn die dann gut finden? Ob die dann auch so High-Class-Porn oder wollen die dann auch so Bush-Porn? Haben das die dann quasi Dschungelporn geguckt?
Wahrscheinlich Entwicklung. Erstmal gucken, erstmal beim Bekannten bleiben und dann oh.
Ich finde, die haben bei dieser ganzen Sache, die wichtigsten Sachen, nämlich welche Pornos fanden sie denn jetzt am interessantesten, überhaupt nicht thematisiert. Und dann noch eine Sache, zwei Sachen, wegen Netflix. Das habt ihr sich auch mitgekriegt. Es gibt jetzt eine Unterkategorie, also nicht wählbar, aber in der Produktion, normale Filme. Und dann gibt's eine Unterkategorie, die nicht so, die sind für Second Screen gedacht, Rieselung. Aber ich meine jetzt nicht so eine Bahnfahrt oder so, sondern wirklich, da sitzen Leute, die schreiben Drehbücher und dann wird ihnen gesagt, ja, das muss noch mal ein bisschen oberflächlicher, diffuser sein. Das darf nicht so spannend sein. Also das habe ich tatsächlich vor kurzem von irgendeinem Autor gehört, dass er das gehört. Das darf nicht so spannend sein. Das ist als Second Screen gedacht, wo du denkst, Alter, jetzt geben wir quasi schon Erzählgeschichten auf, damit wir uns noch kurze Stories von Affen, die sich im Hintern poolen, angucken können. Zum 10. Mal, obwohl das Video immer noch gut ist. Und das Dritte, und dann bin ich auch durch, ich war mal bei so einem Kunstding, oder war das irgendwas? Auf jeden Fall haben die da Handys vorgestellt, die mehr waren wie Tiere. So ein bisschen wie das Monsterbuch in Harry Potter. Und das fand ich total geil. Also die Handys haben reagiert auf das, was du mit ihnen machst. Wenn du mit ihnen viel Kontakt hast und so, war es ein bisschen wie ein Tamagotchi. Manche, es waren verschiedene Konzepte. Manche musstest du auch so streicheln und erst so quasi zufriedenstellen, bevor sie angegangen sind und so. Andere haben so geknurrt und waren so. Also ich stelle mir das total geil vor, wenn dein Handy quasi reflektiert, was für eine Laune du online schon wieder hattest.
Oder eine Persönlichkeit einfach nur auch hat, ja.
Ja, und es kriegt von mir aus sogar deine Online-Persönlichkeit, dann siehst du immer den Spiegel, ob du gerade einfach ein grummeliger Alles-Scheiße-Finder bist.
Also ich bin super online.
Da bin ich mir ziemlich sicher.
Eine richtig gute Online-Persönlichkeit.
Kannst du mal all deine Accounts schnell sagen?
Hä? Was? Sind zu viele. Ja. Ach, ist ein schönes Thema, kann man eine Stunde drüber reden. Wir müssen jetzt hier langsam mal zum Ende kommen. Ich find's gut, dass ihr uns konsumiert.
Ja, das macht ihr richtig. Und vor allem, dass ihr, ich habe das gesehen, einige von euch haben während der gesamten Folge nicht einmal aufs Handy geguckt.
Stark.
Und das fand ich richtig gut. Also kein nichts irgendwo. Wir sind nicht Second Screen Material, muss man dazu sagen. Wir sind First Screen and Only.
Aber auf der anderen Seite auch cool, wenn ihr was anderes geguckt habt und uns auf Second Screen geguckt habt, ist auch okay.
Oder einfach laufen lassen in der Tasche.
Ja. Ihr könnt auch gerne bei eurer Ex-Freundin noch mal rein und das Video auf Endlosschleife anmachen.
Ja.
Einfach für die Klicks.
Ach ja. Ich bin ein romantischer Typ, das wissen viele nicht. Ja. Wenn ihr auch romantisch sein wollt, dann hier, da ist der Link, rbtv.link/almostdaily. Kommt in Supporters Club, supportet diese Formate. Guckt euch den Beans Report an, dann wisst ihr, wie wichtig auch eure Teilnahme am Rocket Beans Supporters Club ist für das Überleben dieses Senders. In diesem Sinne, vielen Dank fürs Einschalten. Achso, jetzt ist Sommerpause. Haben wir zu Beginn schon mal gesagt. Wir sehen uns, glaube ich, erst wieder nach der Gamescom.
Krass.
Also lange Sommerpause, aber ist zeitlich ist gut. Kommt in die Ferien rein. EM und so.
Gamescom,
haben wir
alles
ja. Zeitlich gut abgepasst, ja.
Genau, in diesem Sinne, also bis bald. Haltet die Ohren auf. Tschüss.
Tschüss.